Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zu Folge 48 der Apfelnerds.
Hallo zusammen.
Guten Abend.
Ja, heute auch mit interessanten Sachen. Und allem voran eine etwas traurige Nachricht, also ein wenig traurig, und zwar Apple stellt den iMac Pro ein.
Ja, also ich hab's geahnt. Ja, ich kann nicht bayerisch, aber ich hab's geahnt.
Ja,
ich hab's geahnt.
Wir hatten ja darüber gesprochen schon, ne? Dass das vermutlich nur ein Übergangsgerät war und ja.
Ja, da habe ich ja, wann haben wir es gesagt? Letzte Folge, oder? Auf jeden Fall genau richtig gelegen. Also ne, da hatte ich ja noch orakelt, das ist bestimmt ein Übergangsgerät gewesen. Das haben sie ja auch gar nicht mehr aktualisiert. Und ja, jetzt haben sie es sogar offiziell EOL'd, was ja selten ist bei Apple. Und jetzt momentan, besonders jetzt auch in der Konstellation, sie machen jetzt keine Build-to-Order Konfigurationen mehr. Ne? Man kann also nur noch die Standard-Configs kaufen und die auch nur noch while supplies last. Ne? Also solange das Lager voll ist, verkaufen sie die immer noch zum selben Preis. Das ist dann immer wieder klassisch.
Ja, das ist natürlich immer sehr nett, ne? Dass sie dann, dass sie dann sagen, da nehmen wir aber nochmal den vollen Preis für. Aber gut, so ist das schon immer gewesen irgendwie bei Apple und das kennt man halt so.
Wert erhalt.
Kennt denn jemand einen, der den iMac Pro hatte oder sich gekauft hat?
Nee, nicht persönlich.
Nicht genau, persönlich. Nicht persönlich, aber ich kenne indirekt jemanden, ja. Aber nur einen.
Aber wenn, also ich habe, sagen wir mal so, ich habe generell nur Gutes gehört über den iMac Pro. Also es soll ein super Gerät gewesen sein für die Pros. Der ist wirklich toll, vor allem auch natürlich sehr kompakt im Gegensatz zum Mac Pro, der zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen war, aber ja schon vermuten ließ, dass er größer ist. Also ich habe damals nur Gutes gehört über das Gerät und es war ja auch beeindruckend ausgestattet.
Ja.
Das muss man ja ganz klar sagen. Es war ja, machte dem Pro ja alle Ehre und er konnte ja richtig was. Und
ja.
Es war halt immer nur die Erweiterbarkeit, die gefehlt hat.
Genau.
Ja, gut, aber dafür kauft man ja dann so ein Gerät und also beziehungsweise dann würde man einen Mac Pro kaufen, wenn man den erweitern können möchte. Ja. Der iMac, ich warte ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten darauf, jetzt einen iMac kaufen zu können. Ich weiß, dass ich den nicht upgrade. Deswegen kaufe ich ein rechts unten Modell und werde dann aber auch den dann wahrscheinlich 10 Jahre hier einsetzen, bis er tot umfällt. Ja. Und also mein letzter hat irgendwie 8 Jahre, glaube ich, durchgehalten. Deswegen rechne ich da jetzt auch schon eher damit, was Teureres zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz ist halt eben jetzt für meine Einschätzung zum Beispiel der Pro immer noch zu teuer gewesen. Also mir reicht quasi die Nicht-Pro-Schiene. Also gerade wenn ich jetzt dann mit den zukünftigen M-Prozessoren rechne, ist das dann auch eben schwierig, das jetzt noch zu vertreten, warum sie die iMac und die iMac Pro-Schiene haben wollen. Bloß weil jetzt der eine andere Farbe hat, können sie nicht mehr verargumentieren. Und der iMac Pro, der kam ja in einer Zeit, wo der iMac nicht refreshed worden war. Ne? Das, wir erinnern uns. Und wo da immer noch drehende Scheiben drin waren, drehende Festplatten. Und das ging halt eben einfach nicht. Ne? Deswegen habe ich den ja auch nicht gekauft, den iMac so. Und der iMac Pro, der war mir zu teuer. Das hat sich für meinen Anwendungsfall dann auch wieder nicht gelohnt. So, und deswegen ist das für mich dann auch so ein rentiert sich nicht Modell gewesen. Und genau deswegen hatte ich jetzt auch die Vermutung aufgestellt, dass er rausfliegt. Ne, wir hatten ja darüber gesprochen, der Mac Pro und dann der gerumorte Mac Pro Mini, ne, denn wo wir schon drüber gesprochen hatten, der wahrscheinlich dann halt eben ein Expandable System in einem kleineren Gehäuse ist und dann jetzt ein Non-Expandable System im Sinne von dem iMac Pro zusätzlich zum Apple Silicon iMac ist dann irgendwie Overdose.
Ne? Ja, vor allem
dann machen auch, sie den konfigurierbar einfach nur den iMac.
Vor allem auch, wenn sie die Farbe können sie eh nicht mehr absetzen. Wenn mal das Gerücht stimmt, dass die Dinger farbig werden, wird eventuell auch ein dunkler dabei sein.
Ja,
dann wird es doppelt unsinnig. Und es, wie auch schon gesagt, war das ein Übergangsgerät zum Mac Pro. ich denke, auch eine Alternative für manche. Ich glaube schon, dass manche vermissen werden, manche Pro-Leute, weil sie das Riesending den Mac Pro nicht brauchen und vor allem auch diese ganz extreme Leistung nicht, aber vielleicht ein voll ausgestatteter iMac nicht ausreicht. Aber das kann man ja erst zuverlässig sagen, wenn die neuen da sind und genau, weiß, was die können.
Die Obergrenze ist ja fließend. Ne? Also das, der wesentliche Unterschied, den sie bei dem iMac Pro gemacht haben, ist ja, dass der dieses aufgemotzte Thermaldesign gehabt hat. Ne? Also deutlich mehr Thermal leisten konnte als der Standard iMac. Und das wusste Apple wohl. Die hatten das ja wohl so mehr oder weniger auch in der Schublade, weil es gab ja von Anfang an damals dann diese Gerüchte, die iMacs könnten problemlos thermal mehr leisten, als die aktuellen iMacs brauchen. Und man könnte da problemlos auch einen Xeon reinpacken. Und das haben sie ja dann gemacht. Dann haben sie dieses Thermalsystem aufgemotzt, haben den Xeon reingepackt und haben es für 5.000 verkauft. Mit der Ausnahme, dass noch die Farbe anders ist. Ne? Alles andere.
Und die Tastatur.
Ja, gut, du hast halt insgesamt diese dunklen Sachen gekriegt. Und interessanterweise ist das Innenleben ja sogar relativ groß, umfangreich neu designt gewesen. Ne? Kann ich mich noch dran erinnern.
Also, ja, da haben sie
schon relativ viel Arbeit reingesteckt.
Aber ich finde, man kam auch schon auf seine Kosten mit dem Gerät. Also, der konnte schon beeindruckendes leisten für so ein kompaktes Gerät. Das war schon sehr, sehr gut. Und ich denke, der hatte seine Käuferschaft gefunden. Die Leute waren da sehr begeistert. Generell habe ich da nur sehr viel Positives gehört. Und abgesehen natürlich von dem üblichen Öl, der ist aber teuer. Aber ja. Nee, das ist halt so, ne? Wenn bei Apple Pro draufsteht, ist in der Regel recht teuer, ne? Und aber in der Regel auch wirklich gut. Also man darf immer, sollte immer nicht vergessen, dass Apple da auch immer ordentlich abliefert.
Ja, und du sagtest es ja auch schon, es wird dann jetzt Farben geben. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch eine dunkle Version weiterhin geben und dann kann man sich halt eben da auch einfach die leistungsfähigere Prozessorversion reinkonfigurieren. Also ein Upgrade werden sie mindestens machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich würde mich nicht wundern, wenn es den iMac mit dem kleinen M1 gibt und dann zusätzlich noch als Upgrade-Option mit dem M1X zum Beispiel. Vielleicht aber auch mit M1X und Y, ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Also ich meine, so ein M1 in so einem großen Gehäuse ist ja schon ein bisschen langweilig. Ne? Also kannst ja thermal viel mehr machen.
Ja klar, aber die werden ja bestimmt eine Upgrade-Option anbieten wollen oder Preistiers. Ne? Erinnere dich mal, was du bisher so bekommen hast. Ne? Kleines Display, großes Display, kleine, mittelgroße Ausstattung.
Ja, I5,
mehr oder weniger I5, werden sie I7. Das ja bestimmt auch machen.
Ja,
ne? Ja genau. So, und an der Stelle kann ich mir schon vorstellen, dass die günstigsten Geräte mit einem M1 starten und dann halt eben, wie gesagt, die Frage ist, wo genau sie jetzt starten und aufhören, das ist, weiß nur Apple jetzt momentan, aber halt eben so eine Bandbreite dann an den Tag legen mit vielleicht dann einer X- und Y-Version oder halt eben auch nur einer X-Version, wenn der M1 als günstigste Ausstattungsvariante drin ist und dann haben sie halt eben ihre Preisunterschiede. Ne? Bei dem MacBook Pro ist ihnen auch egal gewesen, dass der M1 Thermal das System überhaupt nicht ausreizt.
Ne? So, ja, ja. Ob
sie das jetzt bei den neuen Designs dann auch so machen, bei dem niedrigsten Tier, das können sie dann letzten Endes entscheiden. Ne? Also ein fanless Design von dem iMac in dieser Konfiguration fände ich auch nicht super schlecht. Ne? Würde ich mir auch, wenn ich jetzt nicht unbedingt die rechts unten Version kaufen wollen würde, müsste, was ich jetzt nicht zwingend muss, das müsste man sich dann nochmal überlegen, könnte man sich natürlich auch überlegen, wenn man nichts Leistungsfähiges braucht, dann auch dann einiges oder ein bisschen was günstigere Fanless-Version mit einem M1 zu kaufen.
Ja, ja, also die Optionen sind gigantisch. Ich bleib allgemein gespannt, was die Apple-Prozessoren bringen an Leistung, an Optionen. Und weil das gerade für mich für den neuen MacBook Pro-Kauf unglaublich wichtig ist. Denn ich brauche externe Monitore und mehr als einen. Und dann natürlich auch die passende Leistung. Ne?
Aber das ist ja zum Beispiel jetzt gerade bei dem iMac gar nicht so dramatisch.
Nee, beim iMac also nicht, das ist richtig.
Wenn der einen externen Monitor treiben kann, dann reicht das vollkommen.
Genau.
Und die 5K wird das schon hinkriegen, ne? Also die internen MacBook Pro Displays, was sind die jetzt dann von der Auflösung her, ne? Weiß ich jetzt auch nicht genau, sind wahrscheinlich jetzt auch nicht volle 5K, aber ich würde mal die Hypothese aufstellen, das kriegen sie hin.
Die MacBook Pro Displays?
Ja, ja.
Wir haben 2880 mal 1800, ich weiß mir die Höhe nicht mehr. Aber 2880 meine ich in der Breite, die 15
Zoll. 2560 mal 1600, sagt er mir hier. 2516 mal 1600. Das kann
auch sein. Moment, jetzt beim iMac oder beim MacBook?
Beim MacBook Pro hier, bei dem aktuellen. Das ist ja das Einzige, was intern momentan ein Display hat. Ja, gut, aber wir wissen es nicht, ob er da jetzt potenziell auch das 5K-Display mittreiben könnte. Wobei, das müsste man mit dem Mac Mini ja ausprobieren können. Der kann ja zwei Displays. Müsste man nochmal genau nachgucken. Also insgesamt können sie ja zwei Displays. Ne? Also das interne bei den MacBook Pros und dann ein externes. Und bei dem Mac Mini logischerweise dann zwei. Gut, aber wie gesagt, also potenziell müssten sie da in der Lage sein. Die Frage ist nur, ob sie das jetzt anbieten wollen oder ob sie dann als niedrigsten Tier schon den M1X machen oder was auch immer dann jetzt dann die niedrigste von den kommenden Prozessorvarianten ist. Da muss man dann mal schauen. Aber ja, wie gesagt, ne? Also so ein 1500 Euro iMac kann ich mir gut vorstellen, dass es den wieder geben wird. Den hat es ja auch in der Vergangenheit gerne mal gegeben.
Ja, sollten sie auch wieder anbieten. Ne? Nicht jeder braucht ja genau. Immer so eine krasse Leistung. Und wir haben jetzt gerade bei den M1 gesehen, auch, dass die viel können. Ja.
Genau.
Und für die gesagt, für die Pro-Leute, ich blick mal positiv in die Zukunft, dass sie da wieder was Vernünftiges bauen. Sie haben uns lange genug zappeln lassen, dass wir mehr als 16 GB Arbeitsspeicher haben können. Hoffentlich
ja, machen gut,
sie
die, das nicht nochmal. Wo du das übrigens sagst, erinnert ihr euch, dass wir über die potenziellen Specs von diesem M1X gesprochen hatten, die in diesem Benchmark waren, der nicht so hundertprozentig vertrauenswürdig war. Da ist mir nämlich beim Hören aufgefallen, dass ich da was Falsches gesagt hatte, und zwar, dass der auch limitiert auf 16 GB wäre. Das ist aber nicht. Da stand ganz eindeutig 32 GB, habe ich dann am Folgetag
das wäre doch schon mal
gesehen durch Zufall. Ja. Also mindestens 32 GB top werden sie auf jeden Fall schon mal haben. Ob das jetzt noch mehr ist, kann man natürlich nicht sagen, aber das auf jeden Fall schon. Also sieht so aus aufgrund dieses eines.
Mehr dazu werden wir, ja, wohl nicht, ich glaube an dem Tag noch nicht, aber mehr über andere Produkte wahrscheinlich werden wir vielleicht am März-Event von Apple haben, was für den 23. März groomert ist.
Ja, das genau. Also es ist jetzt scheinbar verschoben worden. Es hieß ja erst 16. Ne? Letzte Woche hatten wir gesagt, Gerüchteküche sagt 16. Jetzt hieß es dann, wird verschoben um eine Woche auf 23. Also momentan sind ja auch noch keine Einladungen raus. 16. wäre jetzt langsam schon was knapp. also 23. wäre realistisch. Ich würde allerdings davon ausgehen, dass die iMacs kommen, nach dem, was jetzt an Gerüchten dazu gekommen war. Also zumindest der Kleine. Vom Großen wurde ja bisher gar nicht geredet. Ich hoffe ja, der Große auch. Sonst darf ich schon wieder nicht kaufen. das wäre so Apple-Style, mich schon
Never in ending story. Zu lassen.
Ja, aber echt, genau. Ja. Also,
ja. Letztes Jahr im März haben sie ja auch die DubDub vorgestellt. Da kam auch der Termin für die DubDub.
Angekündigt?
Ja.
War das nicht ein bisschen später?
Nee, ich meine, im März war das.
War das im März?
Ja. Das wäre auch noch also, schön.
Die ersten Spekulationen gab es ja jetzt auch schon, aber es ging nur so in die Richtung, dass es wahrscheinlich wieder eine virtuelle WWDC wird, und das nehme ich jetzt mal fest an.
Ja, ja, da gehe ich auch mal von aus.
Ja, auf jeden Fall.
Dass sie das vor Ort machen, auf gar keinen Fall. Nee, nee.
Nee.
Aber nee. Wir hoffen natürlich, dass wir da ein bisschen Hardware-Augen öffnen hinbekommen an dem Termin, und ich werde sie nicht erwähnen, aber gewisse Dinge da endlich mal kommen werden.
Sie nennen es jetzt schon den AirTags-Termin. Ich kann nichts dafür.
Naja, warten wir mal ab.
Das ist der AirTags-Termin.
Ich glaube das immer noch erst, wenn die Dinger da sind.
Aber ja, genau.
Gut, egal.
Ja, wir sind gespannt. Genau. Aber ich würde mich schon freuen, wenn jetzt die nächste Generation Apple Silicon käme.
Ja, ne? Definitiv.
Dazu gibt es übrigens leider auch noch eine schlechte Nachricht. Das können wir gerade noch einmal vorziehen. Das hatte ich bei den Gerüchten drin. Und zwar, die MacBook Pros scheinen nicht zu kommen. Wenn ihr euch daran erinnert, hieß es ja, dass eventuell auch die MacBook Pros jetzt im März schon kommen. Und jetzt wurde gerade von zwei Quellen kolportiert, dass die ins zweite Halbjahr verschoben worden sind. wahrscheinlich wegen Produktionsproblemen, logischerweise gerade mal wieder. Ist natürlich schade, aber da werden wir uns, glaube ich, mit abfinden müssen. In dem Sinne hoffe ich ja, dass die iMacs kommen, weil ansonsten wird das ein dröges erstes Halbjahr. Ja, die AirTags, die sind, glaube ich, schnell abgehakt. Wenn sie
ja, ja, also da werden sie kein machen. Volles Event drüber machen, auf gar keinen Fall. Dass,
ja, nee, also jetzt, ich vermute mal, iPads werden so oder so auch kommen. Ne? Das war ja auch die ganze Zeit immer gerüchtet, aber ich meine jetzt so das erste Halbjahr für Apple Silicon. Ne?
Ja,
also das wäre dann schon lang.
Ja, sie müssen ja sonst auch, also so langsam müssen ja dann auch in die Potte kommen. Ne? Also ein Jahr ist ja sonst bald rum. Und also entweder machen sie dann irgendwann eine Riesenflut oder sie halten ihre Deadline nicht ein, was sie mit Sicherheit nie wollen. Also ja. Da bleibt es.
Ja gut, wenn sie Produktionsprobleme haben, ist das natürlich so ein Thema, wo sie in gewisser Weise nicht, also sie waschen da auch mit Wasser, ne? Also so, sie können nicht zaubern. Und wenn die Produzenten da nicht liefern können, können sie nicht liefern, aber wäre halt eben schon schade, wenn sie jetzt nicht ein bisschen voran machen können.
Ja. Ne?
Gerade weil auch so viele Leute jetzt, so wie Sascha zum Beispiel, eben auf eine MacBook Pro Version mit 2 externen Displays, bisschen mehr Speicher und so weiter wartet, da warten viele drauf. Ne? Wenn man so auf Twitter schaut, würde ich sagen, das ist so die Hälfte von meiner Twitter-Bubble oder so.
Also ich würde auch ein durchaus sehr starkes kaufen. Also ich würde auch über ein rechts unten Modell nachdenken, weil ich mein iMac ja wahrscheinlich dann abschaffen werde. Also nicht wegtun, aber nicht dann nicht mehr hier stehen haben. Mein Setup allgemein dann ändern werde. Und dann will ich lieber ein ordentlich großes kaufen. Aber das, wie gesagt, das entscheidet sich halt, wenn ich sehe, was da so gibt. Ne? Und da will ich halt schon was Ordentliches haben, logisch. Ne?
Genau, gar nicht nachvollziehen, hatten wir ja auch schon ausführlich besprochen. Ne? In dem Sinne, das meine ich ja jetzt. Ne? Die Leute, die werden alle was ungeduldig. Wenn jetzt dann
iMacs kommen
und dann nichts zu hören ist von den MacBook Pros, dann
ne? Ja, weil jemand, der drin im Thema ist, kauft ja jetzt kein MacBook Pro mehr, ne? Außer eine Firma, die es muss, weil stellst wen ein und brauchst halt ein Gerät, das ist ja dann eine andere Nummer, ne? Da wart's ja nicht und sagst ihm, arbeitest halt 5 Monate nicht, mal gucken, wann Apple soweit ist. Aber
aber sogar das ist blöd. Also wenn ich jetzt einen Jobwechsel machen würde oder jemand bei mir in der Firma anfängt oder sonst irgendwas, ja, und ich müsste dem jetzt ein MacBook Pro kaufen, der würde sich doch schwarz
ärgern,
wenn ich 3 Wochen was Neues.
Zu Tode, ganz schlimm, wirklich. Ja, keine Frage. Das ist überhaupt gar keine Diskussion. Aber warten wir es ab. Also ich bin gespannt, wann der Termin ist. Also ob das, ob die Daten stimmen und vor allem, was auch kommt.
Ja, genau. Naja, gut. Wie gesagt, das ist alles immer nur so Hörensagen. Das heißt alles nicht, dass Apple nicht doch noch damit um die Ecke kommen könnte. In dem Sinne bleibt es natürlich wie so üblich spannend dann bis zum 23. hatten wir gesagt. Ne? Also wenn es dann jetzt wirklich kommt, das Event.
Ja.
Gut. Jo, also, das hatten wir. Ach ja, hier, Apple investiert in Deutschland. Schöne Nachrichten, oder?
Sehr schön.
Mit großer Freude gewesen. Apple investiert 1 Milliarde Euro, glaube ich, waren es sogar in Deutschland. Und zwar in den Bavarian Design Center. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, oder? Das ist diese Abteilung, die in München lebt, wo weiß nicht, haben sie die neu erst so benannt oder hieß das vorher auch schon so, bevor sie die
Infineon
aufgekauft haben? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, wir hatten das ja auch hier schon mal besprochen, die haben halt eben ja von Intel diese Modem-Entwicklungsabteilung übernommen, also Mobilfunkmodem, ne? Und sind ja jetzt dann da ihre eigenen Modems auf dieser Basis am Bauen. Und das, was Intel ihnen da verkauft hat, das ist im Prinzip das Designzentrum von ehemals Infineon in München. Ne? Wer das noch kennt, ehemals Siemens Halbleiter, das ist aber lange her. Und die haben halt eben traditionell auch für Siemens schon seitdem es Mobilfunk gibt, selbst solche Chips entwickelt, ne? Und haben also da eine sehr, sehr, sehr lange Historie hinter sich und sind da auch von Intel eher traurig behandelt worden, ne? Also nicht wirklich investiert worden und dann da halt eben einfach so ein bisschen laufen gelassen.
Das ist ein bisschen stiefmütterlich, ne?
Ja, genau, stiefmütterlich, ne, so nie so richtig investiert und dann auch dann irgendwann so, ja, lohnt sich nicht, dann wieder abgestoßen. Und dann hat Apple zugeschlagen und jetzt investieren sie da eine Milliarde. Ne, genauso läuft das, weil die riechen halt eben dann da die Möglichkeit, jetzt ein ordentliches Modem zu bauen. Und das ist halt eben viel Holz. Ne? Also das muss man dann an der Stelle nochmal verinnerlichen, dass das wirklich eine Menge Aufwand ist, solche Modems zu bauen. Und ich habe leider keine Zahl dazu gefunden, wie viele Leute in dem Bavarian Design Center arbeiten. Ich habe nur eine Zahl gesehen, dass sie Apple selbst gesamt in Deutschland mittlerweile 4.000 Mitarbeiter haben, aber da gehören auch die Läden dazu. Deswegen ist das nicht ganz so eindeutig. Aber es werden schon ordentlich Stellen sein und sie haben halt eben auch gesagt, dass sie das jetzt ausbauen wollen. 30.000 Quadratmeter, haben sie gesagt, beziehen sie da jetzt ein neues oder erweitertes Gebäude, so wurde es da erwähnt. Und der Fokus soll logischerweise auf den Mobilfunktechnologien sein, wobei hier auch Research and Development for Future Technologies dabei stand. Also sie wollen jetzt scheinbar auch technisch forschen, was in dem Bereich natürlich eine tolle Sache ist. Also toll, aber teuer und aufwendig. Ne? Qualcomm und Co. haben natürlich in der Vergangenheit da auch sehr viel gemacht. Und deswegen aber natürlich auch ein dickes Patentportfolio. Also Apple natürlich jetzt auch, weil Infineon hat damals auch sehr viel geforscht. In dem Sinne sind sie da jetzt quasi wieder zu den alten Wurzeln zurück und machen da jetzt auch Forschung und alles. Und natürlich umso schöner, dass das tatsächlich in Deutschland stattfindet. Und
ja, wenn sie da doch nicht, also ist eigentlich nur clever, aber wenn sie da schon die Leute haben und das Know-how im Grunde, wäre es ja blöd, wenn du das nicht nutzt, beziehungsweise umziehst unnötig. Da verlierst du ja nur Leute, wenn du die sich da angesiedelt haben, wenn du den Standort verlegst oder die Leute in andere Standorte zwingst, dann geht dir ja nur Know-how verloren.
Ja, genau.
Das, Apple weiß das, dafür sind sie ein cleveres Unternehmen und haben ja gute Manager, die wissen das und dann passt das ja.
Ja, richtig. Ja, in dem Sinne, schön zu sehen. Für uns ein bisschen weit weg, ne? München müsste man auch erstmal umziehen für, aber.
Ja. Aber, trotzdem. Ich weiß nicht, ob sie da iOS-Entwickler brauchen, ne? Keine Ahnung, ob sowas da auch machen, aber ich würde für Apple umziehen, ja.
Definitiv. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich wollte nämlich gerade sagen, es ist immerhin näher als
Cupertino. Nach San Francisco, oder?
Ja, okay, das wäre natürlich auch nice. Wobei, da ist halt super, also mein München ist jetzt auch echt teuer, aber da ist natürlich brutal teuer im Silicon Valley. Und man darf nicht vergessen, ich habe da unten in der Ecke noch Familie, deswegen, das ist dann auch nochmal so eine Sache.
Ja, das ist ja noch viel besser.
Ja, da ist das dann, meine Schwester wohnt ja da unten, meine eine. Ist natürlich doof, die ich hier habe, sind dann weg, also nicht weg, aber weiter weg, so. Und,
wir kommen alle zum Oktoberfest, das ist kein
Problem. Ja, genau. Ja,
ich weiß nicht, ob Apple sowas dann sponsert, aber mal sehen. Das, also falls einer von Apple zuhört. Wäre immer dabei. Ich bin für jede Schande
bereit. Das kann ich mir schon vorstellen. Oder das Apple-Zelt.
Boah, das wäre so witzig. Ja.
Ah, sehr schön. Ja, apropos witzig. Schöner Übergang zum nächsten Thema. Und zwar, mein DTK ist abgeholt worden. Doch. Das, jetzt sagen alle so, was will er denn? Ja, also wer das auf Twitter so ein bisschen beobachtet hat, lustige Entwicklung gewesen. Und zwar, Apple sagte hier für Europa, also DTK ist dieses Entwicklungskit gewesen, was man bei Apple, mit dem Apple Silicon Mac, beziehungsweise mit dem A12Z ausgerüstet bekommen konnte, leihweise. Und das musste jetzt zurück. Und anders als in Amerika, wo man das einfach zu UPS, zu einem Dropshop gegeben bringen konnte, hatten sie das hier in Europa ein bisschen anders gemacht. Und zwar ab dem 8., also jetzt vergangenen Montag, hieß es dann, irgendwann meldet sich DHL und kommt das abholen. Stand in der Anleitung für Europa drin. Und dann sagten schon viele, das wird bestimmt nicht klappen. DHL schickt nur in 50% aller Fälle eine SMS vorher. Ne? So, das war dann das Erste. So, dann am Montags ging das dann los. So, bei mir sind sie gewesen, ich war gerade nicht da. Ne? Haben nicht vorher Bescheid gesagt. So ein Scheiß. Ne? So, der andere sagt, bei mir waren sie da, haben aber das Paket nicht mitgenommen, weil sie kein Label dabei hatten. Die wussten nicht, dass ich da kein Label drauf habe. Ja, der nächste, bei mir haben sie das auch nicht mitgenommen, die hatten kein Label da. So, dann irgendwie ein paar Stunden später, jetzt haben sie es doch noch abgeholt, jetzt haben sie ein Label gefunden.
Oh nein. Ja, also man muss, also gibt, ich finde, es gibt im Moment immer zwei Sichten daraus. Ich merke das immer, wenn man, egal ob man jetzt was bestellt oder empfängt, die haben unglaublich viel zu tun im Moment. Die Versanddienstleister, die haben immer noch brutal, ja, Überlast eigentlich, was die Pakete angeht. Und ja, und dann ist manches, was so digital läuft bei DHL, auch ein bisschen schwierig. Also ich bin normal total pro DHL, muss ich immer dabei sagen. Immer noch im Moment mein liebster Versanddienstleister, wenn ich selbst was verschicke oder wenn ich was bestelle. Aber digital ist nicht ganz
also ihr Ding. Ich wollte jetzt DHL auch nicht schlecht machen an der Stelle. Das ist jetzt, glaube ich, weniger DHLs Schuld gewesen als ein Koordinationsproblem zwischen Apple als Großkunden, der das beauftragt hat, und DHL dann letzten Endes. Wenn das untypisch ist, dass man die Versandaufkleber da nicht drauf hat, warum haben sie dann den Versandaufkleber dann nicht über einen Link oder sowas dann da irgendwie zur Verfügung gestellt und man hat den ausgedruckt und draufgeklebt, wie man das bei Amazon sowieso
schon. Das ist vielleicht eine Koordinationssache, ja. Also, oder einfach wenigstens den QR-Code den Leuten schicken, dann kann das ja auch der Kollege vor Ort machen, kenne ich immer von unserer Postboten oder kannte ich von dem Postboten bei meinem Vater. Hier kenne ich unseren Postboten nicht so gut. Außerdem nimmt der keine Pakete mit, der hat ein Fahrrad, das wäre ein bisschen schwierig. Aber dem zeigst du dann den QR-Code, dann druckt er den an seinem Gürteldrucker und dann klebt er das Ding da drauf und das ist auch als gar kein Problem. Ne? Also,
genau, das können die alle.
Ja. Also das war wahrscheinlich einfach nur ein ösiges Organisationsproblem ein bisschen. Aber trotzdem, falls einer von DHL zuhört, ich hätte gerne irgendwann mal in den nächsten, in diesem Jahr vielleicht noch mal das Live-Tracking, was andere Dienstleister schon ewig hatten, aber egal. Wäre eine coole Sache.
Habe ich schon erzählt, dass ich das jetzt habe?
Echt? Boah, du Sack. Mhm. Gibt's ja nicht.
Beta-Tester.
Ja, sie haben das ja sukzessive, hieß es ja, oder sind sie am Freischalten.
Ende letzten Jahres sollten es, ich glaube, 80% der Pakete können.
Ja, genau. Angeblich sollte das sehr schnell gehen, aber ist es nicht. Das ist das Thema. Also es hat jetzt auch erst vor einer Woche oder sowas, habe ich, glaube ich, das erste Mal ein Tracking von Amazon gesehen, wo genauere Tracking-Infos zu sehen
das waren. Aber, Moment, das aber nur in der Zustellung dann, also wenn
die, ja, das ist dann wie bei Amazon, dass er dir sagt,
die letzte Meile,
so, ne? So auf den letzten Kilometern, die letzten 10 vorher kannst du dann sehen, dass, okay, wo er sich gerade
rumbewegt. Muss ich nochmal ausprobieren. Wobei letztes Mal, also ich habe jetzt, kriege ich zwar was in meine Packstation, aber der Rest, da geht das, glaube ich, nicht. Und davor habe ich, glaube ich, komischerweise von DPD gekriegt, von Amazon. Ich habe in letzter Zeit ganz selten noch was von Amazon selber gekriegt, also von Amazon Logistics.
Echt? Ja. Bei mir genau andersrum.
Also sonst kam immer alles mit Amazon Logistik, aber scheinbar haben die ja so viel zu tun, dass sie das im Moment verteilen.
Ja,
das genau. Machen die ja dann immer.
Bei Amazon kommen bei uns auch mehrere Schichten mittlerweile. Also verschiedene Fahrer, die an derselben Stelle ausliefern. Wir haben schon nachmittags und spätabends separate Amazon-Lieferungen gekriegt.
Geil.
Die eine um 16 Uhr und die andere um 21.15 Uhr oder sowas. Das jetzt mehrfach in der letzten Zeit. Also das ist manchmal schon etwas extrem. So das Töchterchen hinten aus dem Bett, es klingelt, ruft.
Sehr schön.
Ja, kann er dem bald einen Schlüssel geben. Ne?
Dabei.
Ja, genau, richtig. Mhm.
Ja, das wäre gut. Hier hast du einen Schlüssel, leg einfach rein. Ist wie gut. Ja. Also das, das wäre es noch. Ja, das Einzige, was noch schneller ist, habe ich letztens gesehen, das ist mir gar nicht mehr so in Erinnerung geblieben. Wusstet ihr oder habt ihr noch im Kopf, dass Apple per Kurier zustellt? Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf.
Ich kenne nur UPS-Zustellung.
Ja, oder halt eben DHL Express. Das ist
Nein. Innerhalb von 2 Stunden bringen die das vorbei.
Ach so, diese Schnelllieferung. Ja, gut, aber die kostet halt eben Unsummen. Du kannst das.
Nee, die war gar nicht so teuer. Ich hatte das irgendwo mal gelesen.
Doch. Das ist schon brutal teuer. Sonst würde ich das, ja immer machen, wenn die neuen Sachen kommen.
Es geht nur, wenn du einen Apple Store in der Nähe hast.
Ach so, nee, das habe ich noch nicht
gesehen. Meine ich zumindest. Aber ich hatte das letzte. Jetzt geht's nicht, weil der Store zu ist. Aber du kannst, oder geht das doch irgendwie? Aber ich hatte also das bei meiner Ladestation gesehen, wo ich ja noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen bin.
Das, Das wird nicht der. Also, wenn man Geräte bestellt, dann kann man, glaube ich, auch diese Express-Option bei Apple auswählen. Ne? Die haben dann diese kostenlose Standardversandgeschichte und dann Express. Das kostet aber, glaube ich, 40 Euro oder so. Und das ist dann irgendwie standardmäßig eigentlich ein bisschen schneller, aber nicht bei den Erstauslieferungen, weil die kommen ja immer zeitgleich. Da ist das dann okay. Logistisch anders vorbereitet.
Muss ich vielleicht morgen nochmal gucken, ob da wieder was anzeigt, mache ich mal einen Screenshot. Ja.
Gut, könnte natürlich sein, dass sie mittlerweile jetzt auch von den Läden liefern, gerade jetzt momentan, wo sie da ihre Lagerkapazitäten nicht brauchen und oder nicht groß ausnutzen. Und dann können sie natürlich da ein bisschen was die Leute in Bewegung halten. Schadet vielleicht nicht.
Ja, haben sie da steht hier so ein Apple-Genius bei mir vor der Tür, hallo.
Ja, genau.
Hallo. Hier ist einfach. Haben Sie noch Fragen?
Soll ich noch einen?
Genau, haben Sie noch Fragen zu Ihrem iPhone? Ja, das ist auch lustig.
Das wäre doch ein cooler Service.
Ja, das oder? Stimmt. Das wäre schon. Das
auch machen können.
Wäre schon nicht schlecht, ja. Kostet aber wahrscheinlich ein bisschen viel. So.
Ja, natürlich. Okay, so, also in dem Sinne gerade nochmal zurück. Also, wie gesagt, DTK wurde jetzt erfolgreich abgeholt. Heute Morgen 10.15 Uhr ohne SMS stand mein bekannter DHL-Bote vor meiner Tür und sagte, er will das Paket haben. Und tada, er hatte tatsächlich einen Adressaufkleber in der Hand. Und fragte dann noch, stimmt denn die Adresse? Dann gucke ich so auf meine Absenderadresse, sagte, ja, stimmt. Nein, Zieladresse. Ich so, keine Ahnung. Irgendwie Synchreon Technologies stand halt eben drauf, Niederlande. So, ne? Keine Ahnung.
Gut,
ja, wird schon stimmen.
So. Du hast ja nichts so gekriegt, wo es hin soll, keine Ahnung.
Ja, genau.
Achso, hatten die gar keinen Absender drauf, als du das bekommen hast?
Doch. Es war komplett gelabelt mit meiner Absenderadresse. Das hatte ich mir ja angeschaut, aber er wollte wissen, ob die Zieladresse
stimmt. Nee, ich meine das Paket, als du das DTK bekommen hast.
Doch, aber das ist ja dann irgendwie Logistikzentrum lalala gewesen. Ah, okay. Also das ist dann auch Synchreon, typischerweise ja hier irgendwie Tschechische Republik oder sowas, wo die ja dann herkommen in Europa. Okay. So wie wenn du jetzt auch ein MacBook bekommst, das kommt ja dann auch von da. Hm. Also grundsätzlich die Lieferungen bei Apple kommen ja in Europa dann von diesen Logistik-Hubs. Ich weiß nicht, wie viele sie haben und wo sie genau sind, aber typischerweise haben die halt eben dann auch ihre Zentren. Und das macht ja Synchreon Technologies hier in Europa zumindest, soweit ich das bisher immer gesehen habe als Absender. Egal, was du bekommst, ob es jetzt eine Hülle ist oder ein iPhone oder ein MacBook, steht eigentlich immer Synchreon drauf.
Okay.
Vielleicht ist das auch irgendwie so ein Apple-Versandname oder sowas, ich weiß es nicht. Ne? Wahrscheinlich wollen sie nicht Apple draufschreiben, weil die dann eher verloren gehen, tippe ich mal. Ne? Wobei ja der eben schon erwähnte DHL-Mensch letztes Mal erfolgreich erraten hat, dass da ein iPhone drin war, als ich das im Oktober bekam. Ne?
Ja gut, die, also die wissen schon, was sie zustellen. Das ist keine
Frage. Die haben ihr ganzes Auto voll, die sehen das doch.
Ja, genau, ne? An dem Tag alles Synchron-Pakete, komisch.
Ja, auch so, bei vielen Dingen wissen die das. Das ist halt, wenn du jeden Tag mit zu tun hast, ist das logisch.
Ja, richtig. Ja, gut.
Ja, ansonsten gibt es gute Nachrichten von Microsoft, ne?
Ja, sehr gute Nachrichten. Was haben sie gemacht?
Die haben Sicherheitslücken in ihren Exchange-Servern.
Die Schlingel.
Ja, gut, jetzt muss man aber auch sagen, es ist selten, dass Microsoft Sicherheitslücken in seiner Software hat.
Also, ganz selten, ja,
deswegen, genau. Das, und zwar waren es, glaube ich, 3 Zero Days, ne? Oder? War das richtig?
Es waren 3 Sicherheitslücken, die zusammen zu einer wesentlichen
Sicherheitslücke
zu kombinieren waren und die sind dann als Zero Day zum Einsatz gekommen, also waren schon in der Nutzung, bevor Microsoft das gepatcht hat.
Also vor allem in großer Nutzung, ne? Auch in Deutschland, in deutschen Firmen. Und das muss man ganz klar sagen, es wurde sehr, sehr stark ausgenutzt und
vor allen Dingen wird da China gehandelt, also irgendwie so eine Gruppe, die Hafnium genannt wird. Das ist ja ein Element, ne? Ein schweres Element im Periodensystem der Elemente. chinesische Hackergruppe Hafnium, die da zum Großteil irgendwie aktiv sein soll. Aber China hat natürlich Verantwortung abgelehnt.
Ja, ja, gut. Das,
aber natürlich. Das heißt wahrscheinlich eher, ja, wir waren's.
Ja, ja, wie das immer so ist.
Und ja, aber vor allen Dingen ja, halt eben tatsächlich sehr kritisch, weil Exchange-Server, und zwar alle Versionen, wenn ich das richtig gesehen habe, die so aktuell im Einsatz sind. Und dann, ja, ne, also so dramatisch, also Remote, Arbitrary Remote Code Execution, ne, also man kann dann, wenn man das schafft, auf dem Server beliebigen Code ausführen, was dann bedeutet, dass man natürlich auch alle Daten von diesem Server auslesen kann, also unter anderem alle E-Mails und natürlich dann auch Kalender. Einträge und so weiter. Und das ist natürlich genau das, was man für Industriespionage haben möchte. Deswegen verstehe ich auch, dass China da so drauf angesprungen ist.
Ja, ja, das, ist, das ist total genial, genau. Also das.
Genau, genau richtig für ihn.
Ja, ist absolute Horrorvorstellung, wenn man sich das mal vor Augen führt. Ja. Vor allem, dass es auch noch so krass ausgenutzt wurde, auch in so einem Industrieland wie Deutschland. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Man kann nur hoffen, dass die Admins schnell, am besten natürlich direkt heute reagiert haben, als die Patches ja auch da waren und das relativ bekannt war, wurde, dass man da halt sehr schnell reagiert, denn wir reden davon, alle Termine, alle E-Mails, alle Notizen zu klauen zu können und ja, das ist schon weniger gut.
Ja, wenn man mal so Heise oder sowas liest momentan, dann schreiben sie da halt eben auch wirklich irgendwie, dass viele Firmen, nachdem sie das jetzt dann erst durch diese extra Patches von Microsoft, die ja normalerweise nur einen monatlichen Patch-Day machen, das war ja jetzt außer der Regel, als das rauskam, haben manche Leute das sich angeschaut und haben gesagt, sie sind schon gehackt gewesen. Das ist halt eben auch genau das Problem gewesen. Also das ist, ne, bevor Microsoft das patchen konnte, schon rausgegangen gewesen. Und deswegen sollte man auch unbedingt das prüfen. Wen das weiter interessiert, Heise hat da sehr viel drüber berichtet. Ja. Da findet man alles Notwendige drüber. Unter anderem aber auch, das wollte ich gerade noch erwähnen, das BSI hat Warnstufe Rot extrem kritisch ausgegeben für diesen Sicherheitsfall.
Das ist ja die höchste Stufe, ne?
Genau, das ist quasi hier Atombomben-Alarm.
Ja, Alarmstufe Rot halt, ne? Also. Ne,
genau, ja. Und ich habe extra nachgeguckt, ob Alarmstufe Rot noch gesteigert werden kann. Nee, aber extrem kritisch ist das und das ist tatsächlich das Maximum.
Ja, das, wie gesagt. Ja. Ich glaube aber, die 365 Cloud war nicht betroffen, wenn ich das richtig gelesen hatte.
Hast du das gelesen?
Ich meine, in irgendeinem Artikel stand es drinnen. Meine ich, dass die Cloud-Version nicht betroffen war, aber
okay. Ja, also ich hätte jetzt sowieso angenommen, dass das von Microsoft als erstes gepatcht worden wäre.
Korrektur, Microsoft zufolge ist Exchange Online nicht von den Lücken betroffen. Ob das dann sich um Office 365 handelt?
Och, jetzt frag mich mal bei diesen Terminologien von Microsoft, was.
Genau, deswegen nehmen wir das mal mit Vorsicht. Sollte die Admin sein, kontrolliert das am besten noch heute Abend, weil das ist ein gigantischer wirtschaftlicher Schaden. Also das wäre etwas, wo ich jeden Admin sofort aus dem Bett klingeln würde, nachts um zwei und sagen würde, setz dich an deinen Rechner, mach das.
Richtig.
Ja, also das ist wirklich ganz, 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 ganz dramatisch. Betrifft immerhin die komplette Firmenkommunikation.
Genau.
Ja, vor allen Dingen die Ausmaße auch. Also ich habe hier gerade dieses BSI-Dokument von dieser Schwachstelle. Da schreiben sie, dass in Deutschland potenziell 57.000 Server betroffen sind.
Ja, das ist halt eben das Problem, wenn man diese Microsoft-Monokultur fährt. Ne? Das ist ja in den Firmen hier in Deutschland ein absoluter Graus, wie ich finde, dass die alle einfach ohne drüber nachzudenken diese Microsoft-Produkte alle einsetzen, obwohl es eigentlich auch andere Services gibt, die kosten-nutzenmäßig jetzt nicht unbedingt gerade schlechter sind. Also jetzt gerade sowas wie E-Mail-Services und so, das ist ja eigentlich ein erledigtes Thema.
Ja, ja.
So, aber vor allen Dingen, weil man da über Standardschnittstellen geht, das macht ja keine Dramatik. Da kann man ja einen beliebigen Unix-Server hinstellen, das läuft ja. Aber ja, gut. So, Also, wie gesagt, sehr dramatische Geschichte.
Genau, wie gesagt, wenn ihr das hört, ruft mal euren Admin an, egal wie viel Uhr es ist, und fragt mal nach. Schöne ja, Grüße genau. an alle Admins.
Genau. Ja. Und, ja. Genau, gut. Also, wir verlinken mal, was wir uns hier reingepastet hatten, das Dokument vom BSI, was Thorsten gerade meinte, verlinken wir mal. Und von Heise vielleicht einen Artikel. Und dann kann man sich das nochmal in Ruhe anschauen.
Ja.
Gut. Achso, was ich gerade noch auf der Zunge liegen hatte, war, Worst Case ist natürlich, wenn man auch die Dateien auf dem Exchange-Server
liegen
hat, wo es ja auch, wie heißt das Produkt nochmal? Ich vergesse den Namen.
SharePoint,
danke. Ne, also mit, ja, auf SharePoint dann auch noch die Dateien da liegen hat, das wäre natürlich.
Aber das ist auch nochmal was anderes, ne?
Ja, OneDrive weiß ich nicht, ob die. Ja, genau, das ist ja in der Wolke.
Okay, ja.
Das hätte ich jetzt nicht angenommen, es sei denn, es gibt da lokal gehostete OneDrives.
Keine Ahnung.
Aber ich hätte jetzt SharePoint wirklich gemeint und da liegen ja dann die Dateien wirklich dann nochmal auf dem Server und angenommen, dass das auch alles auf demselben Server drauf liegt, dann ist das halt eben einfach offen wie ein Scheunentor. Das ist dann Worst Case ja. für eine Firma, die da ihre Dokumente liegen hat. Ne? So. Und,
ja, Moral von der Geschichte.
Witzig sein.
Verwendet kein Microsoft.
Jo, ne, genau. So, das wird in Deutschland bestimmt hervorragend funktionieren, dieser Ratschlag.
Mit Sicherheit, ja. Haben das schon immer so gemacht. Gut, dann macht mal weiter. So, jo. Und wir machen auch weiter. Und zwar mit Gerüchten.
Ja, Gerüchte. Genau. Ja, steigen wir ein mit, was war das erste? DigiTimes, ne? Ja, hat gesagt, ja gut, das ist nur so eine kleine Geschichte mal wieder. In 2022 sollen iPads und MacBook Pros mit OLED-Display kommen. Per se klingt das schon mal so wie ein, ja, wird langsam Zeit dafür, ja. Ne? Macht Sinn. Also das Hochskalieren von den Dimensionen von den guten OLED-Displays, das wird wohl langsam in den Bereich kommen, dass man das auch bei den großen Displays machen kann. Und so scheint das halt eben jetzt voranzuschreiten. Es gibt seltsamerweise Gerüchte über ein 10,9 Zoll iPad, was dem iPad Air von den Dimensionen entsprechen würde. Angeblich käme das iPad Pro später, welches ja 11 Zoll hat, das kleinere. Mhm. Das käme dann danach und noch etwas später soll dann das größere iPad
kann ich kommen. Mir
auch bei den MacBooks nach und nach scheinbar wohl dann eingeführt werden. Würde ich jetzt mit Vorsicht genießen, ist sowieso lange hin.
Also bei den MacBooks kann ich mir mal vorstellen, die werden ja dünner, die Displays durch die OLEDs, ne? Also du brauchst ja diesen Layer mit dem Licht nicht mehr. Bei dem iPad könnte ich mir vorstellen, dass bei den Pros vielleicht durch die Stifteingabe ein paar Schwierigkeiten haben. Das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, dass das vielleicht Schwierigkeiten macht. Aber ansonsten würde es für mich keinen Sinn machen, dass die Pros später kommen, also dass ein iPad, wie auch immer man es nennt, vor den Pros die OLEDs kriegt. Das wäre schon irgendwie dämlich.
Ja, also um gerade auf deine Annahme einzugehen, also die Digitizer-Komponente dürfte nicht das Problem sein, weil die wird ja jetzt auch auf den OLED-basierten Smartphones schon verwendet. Die Stifteingabe ist ja ganz normal kapazitiver Touchscreen. Das ist halt eben eine kapazitive Spitze. Deswegen ist das ja auch ein aktiver Stift, damit der diese Kapazität erzeugen kann, damit der gesehen werden kann von dem Digitizer. Also von dem Teil, was im Bildschirm ist, was die Position dann erkennt. Und das ist letzten Endes genau dieselbe Technologie wie das, was man für den Finger braucht. Nur, dass die Präzision hoch ist. Aber das hat Apple ja sowieso schon immer gehabt, dass die Präzision von dem Digitizer sehr hoch war. In dem Sinne ist das also für die eigentlich nichts Dramatisches. Würde ich jetzt auch nicht mitrechnen. Das Hauptproblem bei den OLEDs ist die mit einer vernünftigen Yieldrate in der Dimension, also in der Bildschirmdiagonale, größer zu bekommen, ohne dass sie unsagbar teuer werden. Also die aktuellen Displays bei den iPhones, ne, wir hatten irgendwann letztlich mal über Preise gesprochen, könnt ihr euch erinnern, die sind im Vergleich sehr teuer.
Ja, ja.
Also irgendwie 50 Euro Einstandspreis für dieses Modul mit dem Display, wo der Digitizer und alles schon fertig integriert ist natürlich. Und was für so eine Komponentenkostenliste unglaublich teuer ist. Ja? Und das ist halt eben so, so eins der Hauptprobleme. Wenn du also gute, hochauflösende Displays machst mit OLED, dann hast du halt eben schlechten Yield. Das ist das klassische Problem, ne? Also, dass du sehr schnell sehr viel Ausschuss produzierst und das halt eben dann irgendwann sehr teuer wird. Und deswegen gibt es ja da diesen großen Unterschied bei den OLED-Displays zwischen den niedrig aufgelösten, wie zum Beispiel denen Paneelen, wie die in Fernsehern drin sind, die ja wesentlich größere Pixel haben, gigantisch große Pixel, sind die Gegebenheiten ganz anders. Da kann mal ein Staubkorn drin sein, da schwankt mal die Helligkeit von einem Pixel ein bisschen, das ist alles nicht dramatisch, aber bei diesen super hochauflösenden OLED-Displays mit den ganz kleinen Pixeln, da hat man halt eben ganz, ganz viele Probleme, wenn da einzelne Pixel mal Probleme machen. Und das ist halt eben immer das Problem, weshalb man sagt, dass es halt eben diese zwei unterschiedlichen Schienen gibt. Das sind unterschiedliche Produktionsstraßen. Die einen bauen die mit den großen Pixel-Pitches, also Pixelgrößen, und dann die mit den kleinen. Und das sind halt eben die High-Quality-Displays. Und die sind halt eben so teuer. So, und deswegen skalieren die schlecht. So, und aber scheinbar, das ist ja auch immer so eine Frage der Massenproduktion, kriegen sie das so nach und nach in den Griff? Also wenn das auch jemand in den Griff bekommt, dann Apple, weil sie ja in sehr großen Stückzahlen diese hochauflösenden Displays mit sehr hoher Qualität produzieren lassen. Und irgendwann werden sie dann wahrscheinlich in die Richtung kommen, dass sie sagen, das lohnt sich jetzt dann da auch, die großen Paneele draus zu schneiden. Wohlgemerkt, die werden ja in großen Dimensionen gefertigt und dann geschnitten. Das sind ja so Elemente, die dann so an großer Fläche gebaut werden, dann wird der Ausschuss markiert und dann wird dann da drum rumgeschnitten. Und dann kann man da viele kleine Displays oder wenige große rausschneiden. Ne? Und deswegen macht man das dann so. Ne? Ja, gut. Also, wie gesagt, OLED-Displays bin ich jetzt, ja, ich weiß nicht, also gefühlt gar nicht so wahnsinnig heiß drauf, aber vielleicht ist es dann auch wieder gar nicht mal so schlecht, wenn sie da sind.
Ja, also es ist schon cool, das ist wie beim LED und dann OLED-Fernseher, das hat schon was. Es wird jetzt mein, ich sag mal so, es wird mir nicht beim Entwickeln helfen. Die Vorschläge von der Autocompletion bei Xcode werden dadurch nicht besser. Der Compiler läuft auch nicht schneller. Also okay, nett, wenn man es hat, glaube ich. Und irgendwann haben wir es dann überall.
Ja,
also. Genau.
Ja, auch so wie bei den iPhones. Ne? Also Apple hat halt eben so gute TFT-Displays. Das hat man ja auch bei dem XR versus dem XS damals noch gemerkt. Ne? Dass man wirklich schon genau hingucken musste, so in Standard-Use-Cases, welches jetzt das TFT und welches das
OLED-Display. Ja. Musstest schon im Dunkeln sitzen und da im Dark-Mode arbeiten oder so, dann hast du das gesehen, ansonsten.
Genau, der Schwarzwert ist halt eben das Einzige, wo man es direkt sehen kann, wenn man das irgendwo zu Gesicht bekommt.
Ja. Oder nachts beim Navigieren, halt da habe ich das letztens gemerkt, da merkst du es krass.
Aber auch bloß, weil das Display dann auf schwarz, also im Dark Mode arbeitet quasi. Ne?
Genau, ja. Also da aber ansonsten ist das so eine Sache. Wie gesagt, ich will mich nicht beschweren, das sind tolle Displays, ne? Aber das hat nicht die Welt verändert für mich, ja. Genau wie, nein, das fangen wir nicht an mit 120 Hertz. So. So. Schwer. Kommen wir zu etwas Traurigem für den Thorsten, denn denn der Ming-Chi Kuo, ich weiß es immer nicht, hat die AR- und VR-Pläne von Apple verschoben oder gesagt, dass sie sich verschieben.
Genau, er hat sie verschoben. Nein,
er hat gesagt, die verschieben sie, und zwar das VR-Headset nächstes Jahr, also 2022. Und die Apple Glass.
Ja, kurz über dieses Jahr gesprochen.
Genau, und die Apple Glass ist jetzt ganz bitter, 2025. Das ist aber noch ein starkes Stück, oder?
Das wird bitter, ja.
Und ganz.
Und meine Kontaktlinsen, die ich orakelt habe,
kommen so spät.
Ich glaube, da kann ich nichts mehr sehen oder so.
Ja, lustigerweise hat Kuo tatsächlich von Kontaktlinsen auch noch gesprochen, aber da steht dann immer im Artikel vielleicht. Normalerweise berichte ich über Kuos vielleicht nicht, weil er irgendwann fällt er halt so ins Orakeln über. Am Anfang weißer und dann geht es so ins Orakeln über. Und Glasses 2025 war noch relativ aussagekräftig und dann vielleicht Kontaktlinsen 30 bis 40, 2030 bis 40. Also das ist so, das ist dann noch so, ja, Apple arbeitet an so einer Technologie.
Ja, das bestimmt, aber kann ich mir nicht vorstellen, wenn sie 25 die Glasses rausbringen, werden sie nicht 30 oder also 5 Jahre später eine Kontaktlinse fertig haben, das sehe ich noch nicht.
Das wäre schon
krass, ja. Genau. Die Glas ist natürlich übel, wenn die sich so weit verschiebt. Das kann ja jetzt immer viele Gründe haben. Aber natürlich schon ein bisschen ungünstig. Allgemein.
Ach, ja. Es ist und bleibt eine seltsame Sache, was da für eine Strategie. Also ich verstehe noch nicht die Strategie, wenn sie jetzt wirklich mit so viel Abstand, ne? Also wenn jetzt die Glasses wirklich so weit nach hinten rücken, dass wir da jetzt 3 Jahre Abstand zwischen dem VR-Headset und den Glasses haben, dann frage ich mich echt, was da für eine Strategie dahinter ist. Ne? Wir hatten ja so ein bisschen was überlegt, ob das VR-Headset nur so eine Entwicklergeschichte oder so eine Vorab- Technologie, Demonstrationsgeschichte ist, aber Apple macht sowas ja normalerweise nicht. Also entweder haben die da ein Produkt oder sie haben keins. Und ich sehe immer noch kein VR-Headset Apple-Produkt.
Nee, ich auch nicht. Auch keinen Sinn.
Mhm. Also wie so üblich lasse ich mich gerne überraschen.
Ja, das ist was anderes,
ja. Und ich bin auch dann gerne fasziniert und gebe Geld aus, um das anzuschaffen. Ja, aber momentan.
Sei vorsichtig.
Ja, also, aber jetzt kommen wir dann ja wieder darauf, hatten wir ja schon drüber gesprochen, Preis. Ne? Das ist natürlich dann wieder so eine Geschichte. Wie gesagt, also ich bleib dabei, VR-Headset alleine macht keinen Sinn. Jetzt die neuesten Gerüchte sagen, das soll sogar eigenständig sein, also einen eigenen Prozessor und Auxiliary-Hardware mitbringen, sodass es eigenständig laufen kann. Bisher hieß es ja, es wäre eher ein iPhone-Display, ne? Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und jetzt hört sich das eher so an, als wäre es was Eigenständiges. Entweder sind sie sich dann nicht ganz einig oder sie evaluieren immer noch unterschiedliche Varianten und. Das kann man ja alles
offen lassen. Das ist ja auch alles noch ein bisschen weit weg, aber ich sehe halt einfach. Genau. VR hat Apple sehr stark gepusht, sehr klar nach vorne gebracht, sehr extrem, sehr mit. AR haben sie mit dem ersten Kit Unglaubliches damals geleistet, was die konnten mit der Präzision, nur durch das die Bewegung des iPhones und die Kamera. Das war ja unglaublich gut schon. Und da haben sie immer einen ganz klaren Weg gesagt, das ist die Zukunft. Und auf einmal kommt wir machen jetzt VR. Und dann, so.
Ja, vor allen Dingen halt eben mit welchem Content, welche Spiele möchte ich denn mit einer $1,000 VR-Brille spielen, ja, was ist der Use Case dafür, ja, wer baut dafür Apps, was ist da der Grund, warum die Leute das kaufen wollen, also bei den anderen Anbietern wie Oculus, da ist das Spielen natürlich der klare Fokus und da ist das ja dann auch ein Nischenmarkt per se für sich und das kann ich gut nachvollziehen, aber wo ist Apple, ne, die haben ja nicht diese Spiele, Apple Arcade kannst du da nicht mitmachen, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, genauso wie das aufgewärmte Apple TV halt eben, oh, schon wieder so ein Weinthema, auch da ja mit dran hängt immer noch, also ich sehe einfach weiterhin nicht, es sei denn Apple hat da jetzt ganz im Geheimen halt eben unglaublich viel Geld in Richtung Spieleindustrie geworfen, was man aber die Vögelchen hätte schon zwitschern hören müssen mittlerweile. Und deswegen, ich weiß nicht, was sie machen wollen. Ich verstehe es nicht.
Also, aber wenn man Tim Cook hat ja mal gesagt, ne, Augmented Reality ist unsere Zukunft. Also, da ist ja damals richtig drauf eingegangen. Deswegen, dass es so lange dauert, hätte ich auch nicht gedacht. Das hätte ich schon ein bisschen früher gern gesehen.
Ja, also ich sehe halt eben die Augmented Reality als die Zukunft, die ich erahnen kann. Also die Glasses, das ist für mich ein Konzept, was Apple Style ist, was die Zukunft des User Interface Designs ist, wo sie jetzt hier ihre Muskeln für Innovation spielen lassen können. Das kann ich alles verstehen und nachvollziehen und ne, da bin ich fein mit und glaube auch, dass Apple da der Erste sein wird, der was Vernünftiges bringen wird. Und gerade jetzt mit ihrer Hardware-Design-Power, die sie da jetzt chiptechnisch im Hintergrund haben. Und ne? Aber wie gesagt, VR-Headset, klar können sie das bauen. Jeder kann mittlerweile jetzt quasi ein VR-Headset bauen. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Ein Smartphone ist quasi ein VR-Headset, wenn man was drumherum macht, was das Licht wegnimmt.
Und VR hat sich ja nicht so durchgesetzt, wie man so am Anfang geglaubt hätte.
Eben.
Als die Oculus rauskam und
ja, das ist aber dann auch eben der Grund, dass das hat so seine Nischenbereiche, ne? Also Spiele auf der einen Seite und hier, was weiß ich was, Drohnenflüge. Ne? DJI hat jetzt gerade diese neue Drohne vorgestellt, wo man jetzt mit den DJI-Goggles da direkt dann VR-mäßig fliegen kann und so. Klar, verstehe ich, ist super toll, ne? Würde mich auch sehr reizen. In Deutschland allerdings ein schwieriges Terrain, diese Drohnen. Da kommen wir dann ein andermal. Nee, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, weil das in Deutschland so schwierig ist, um das gerade so dazwischen zu schieben. Also das verstehe ich alles. Aber ne, was hat Apple, was sie da mitmachen wollen? Hm? Ne? Also, wenn irgendjemand eine Ahnung hat, schreibt uns.
Ja.
Wir sind ahnungslos. In dem Sinne. So, und die Kontaktlinsen, da habe ich dann auch nur gelacht, als ich gelesen habe, ne, so ab 2030 Kontaktlinsen, so, ja gut, das ist die naheliegende Weiterentwicklung, wenn man das jetzt miniaturisiert von der Technologie für die Glasses. Ne, wenn das jetzt wirklich so wird, dass man diese Augmentation möglichst ohne die Leute zu stören anbieten können möchte und die Technologie ist so weit gegangen, dass man auch die Chips mit auf die Kontaktlinse untergebracht bekommt. Diese Technologien gibt es ja zumindest in der Erprobungs- bzw. im Labor gibt es die ja, aber das ist halt eben noch Jahre hin und genau das sagt dieses 2030 bis 2040 auch aus, nämlich mindestens 10 Jahre plus noch ausstehend und an der Stelle, ja, das ist dann einfach nur die konsequente Weiterentwicklung von den Glasses wahrscheinlich technologisch.
So. Ja.
Ja. In dem Sinne, spannende Frage, aber die Zukunft scheint noch nicht um die Ecke zu sein. Lassen wir es mal so abschließen. Und warten wir mal den Dingen, die da kommen mögen. Vor allen Dingen auch, wann das in 2022 kommen soll. Das kann ja noch 1,5 Jahre dauern, wenn das in 2022 kommen soll. Ne? Also, wenn das dann erst im Herbst käme. In dem Sinne, alles noch sehr hin. Ja, aber wo wir schon von 2022 sprechen, hier Ming-Chi Kuo noch weiter rumorakelt für das nächste Jahr schon. Und zwar sprach er davon, das sind auch so Gerüchte, wo ich manchmal denke, naja gut, ist das jetzt wirklich gerüchtswert? Und zwar sagte er, Apple kombiniert jetzt scheinbar zwei Sachen in ein Bauteil. Und zwar einmal den Lens-Stack von dem Kameramodul, also quasi die Linsen, dieses Paket, wo die Linsen drin sind für das Kameramodul, zusammen mit dem Voice-Coil. Ich nehme mal an, das wurde nicht weiter erläutert, dass mit Voice-Coil das gemeint ist, wo man mit hört, wenn man mit dem Ohr am Telefon ist. Da ist ja ein Lautsprecher oben im Gehäuse drin und das ist ja quasi ein Lautsprecher, aber ein besonderer Lautsprecher, der da halt eben nicht so wahnsinnig laut sein kann, aber trotzdem halt eben im Sprachbereich eine relativ gute Qualität produzieren muss und das wäre halt eben einfach so ein Ding, wie man jetzt das integrieren kann. Das wäre halt eben so klassische Apple-Innovation, ja, Platz einsparen, indem sie da eine Komponente draus machen. Wobei mir die Logik noch nicht so ganz klar ist, weil sie haben ja mindestens 3 Lens-Stacks momentan und wollen sie dann da irgendwie, und die sind ja dann so schräg zur Seite versetzt und wie wollen sie denn dann da die Voice-Coil integrieren, wenn die eher in der Mitte ist? Oder ist damit vielleicht die Frontkamera gemeint und sie machen dann da eine gute Frontkamera in Kombination mit dieser Voice-Coil? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, war nur so Orakelei. Ich musste nur ein bisschen schmunzeln, deswegen hatte ich es dann auch aufgeschrieben, weil Ming-Chi Kuo das Teil dann ein Unibody-Element nannte.
Ja gut, das ist natürlich auch ein bisschen nach diesem wir machen die Notch kleiner, ne?
Ja, nicht zwingend. Weil sie hatten ja, in dem Gerücht sagten sie ja, dieser Schlitz.
Das ist richtig, da kommt er nach oben. Aber wenn man sie kombiniert und das ist ein Element, dann wäre es ja auch schon wieder kleiner.
Ja, vielleicht, würde das ankündigen, dass sie vorne eine ausgefuchste Kamera mit einem ordentlichen, mit einer besseren Linsengruppe machen wollen. Denn bisher haben sie ja vorne eine deutlich kleinere Kameragruppe. Ne, hinten haben sie ja diese 6 bzw. 7 Elemente-Stacks, ne, also mit 6 oder 7 optischen Elementen drin. Ne. Neu gekommen waren ja jetzt diese 7er-Stacks, vorher waren das immer die 6er. Also wir haben da ja jetzt noch ein Element zusätzlich bei, nicht allen momentan, ne, aber bei manchen von den Linsen jetzt davor. Und vorne haben sie, glaube ich, eine 4er-Linse oder sowas, wenn ich mich jetzt gerade so aus dem Kopf gekramt richtig erinnere, müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Das hat dann auch wiederum dann damit den Grund, dass sie verzerrungstechnisch nicht so gut dabei sind bei der Frontkamera und dass die Lichtstärke nicht so optimal ist. Das hat jetzt nicht zwingend nur mit der Anzahl der Linsenelemente zu tun, aber zu wenig Linsenelemente sind auch nicht gut. Da gibt es so einen Optimalfall und der ist, glaube ich, 7 Elemente. Das ist auch bei den bei den professionellen Linsen der Fall, die einen festen Fokus haben. Also nur eine Brennweite. So. Und ja, also man könnte orakeln, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass sie die vordere Linse verbessern, denn das hat der Ming-Chi Kuo hier gar nicht erwähnt, um welchen Lens-Stack es geht. Mhm. Ist jetzt nur frei interpretiert. Aber ja, gut. Ne? Also Verbesserungen an der Stelle sind natürlich dann so Sachen, wo man sagt, ja, schön.
Nimmt man mit, ja.
Haben sie gut gemacht.
Ja, definitiv.
Genau. Ja.
Ja, ansonsten gab es Updates. Oh, Ui. Wunder. Also was heißt oh, Wunder? Es war in der Tat ein bisschen verwunderlich. Ich glaube nur wir beide, Daniel, sind auch ein Beta-Stack. Bist du auch drauf, Thorsten?
Nee,
einfach nicht. Aber egal, es geht diesmal nicht um Beta, sondern um Release-Version und zwar iOS 14.4.1, iPadOS 14.4.1 dementsprechend, WatchOS 7.3.2 und macOS 11.2.3 ist jetzt alles da zum Download.
Richtig.
Über iOS 14.4.1 kann ich leider wenig sagen, weil ich habe überall die Betas drauf. Aber bei macOS habe ich mich genau gewundert, wie groß es ist. Also war schon ein recht großes Update. Ja,
war schon fett. 3,2 Gigabyte hat er, glaube ich, bei mir runtergeladen. Aber sie haben ja auch keine Delta-Installer mehr. Das ist ja jetzt immer so ein großes Paket. Das müsste man auch noch mal hinterfragen, warum eigentlich. Um gerade zu sagen, was sie gemacht haben. Ja. Sie haben eine Sicherheitslücke vor allen Dingen gefixt in WebKit, deswegen auch für alle Betriebssysteme das Update. Das soll zumindest das Wesentliche an dem Release gewesen sein. Ich habe gerade, ja, lustigerweise lädt jetzt natürlich genau die Seite nicht. Also sie hatten da auch irgendein Sicherheitsthema mit potenzieller Code-Execution. Das ist nicht so ein Zero-Day oder sowas gewesen, oder sowas, so eine ganz schlimme Schiene, aber es war halt eben irgendeine Code-Execution, die so war, wie es nicht sein sollte. Leider kann ich es gerade nicht aufrufen. Aber gut, natürlich wie so üblich, wenn solche Punkt-Releases kommen, installieren. Keine großen Fragen stellen. Bei diesen Updates geht eigentlich selten was kaputt.
Gab's, meine ich, wenn ich richtig im Kopf habe, auch für ältere Macs, oder? Also ich meine, sie haben die Sicherheitslücke auch in Catalina und Dings gefixt, wenn ich mich jetzt nicht
das
ganz
hab ich nicht
aber nur für, ich glaube, da gab es nur ein Safari-Update, wenn ich das richtig im Kopf habe auf meinem iMac. Da gab es dann nur ein Safari-Update und kein komplettes macOS-Update.
Ja gut, scheinbar können sie ja Safari auch einzeln updaten. Das gab es ja letztes Jahr im Herbst häufiger mal, beziehungsweise zumindest einmal auch, dass sie ja das Safari-Update erstmal rausgeschoben haben und dann Big Sur im Anschluss erst.
Ja, also sie haben für Catalina und Mojave haben das auch gefixt.
Ah.
Und wie gesagt, ich hatte es auf meinem iMac gesehen, der hat ja nur Catalina, mehr geht ja nicht mehr. Und der hatte nämlich dann ein Safari-Update und zwar 14.03. Und da ist dann auch auch die Sicherheitslücke gefixt.
Ja, okay. Ja, auf jeden Fall natürlich das Übliche, bitte installieren, solche Sachen nicht lange ziehen, einfach um das Risiko zu minimieren, dort Probleme zu bekommen. Seid euch immer dessen bewusst, dass ihr quasi kontinuierlich im Internet seid, so wie ihr im Internet euch aufhaltet, im WLAN aufhaltet. Und wer macht das nicht? Ja, beziehungsweise halt eben mit den mobilen Geräten. Und in diesem Sinne natürlich bitte immer mitnehmen. Ja, noch ein Firmware-Update, was wir nicht direkt ausprobieren konnten, da mangels Hardware in unserem Kreis. AirPods Max haben ein erstes Firmware-Update bekommen, und zwar 13.39. Auch an der Stelle machen die ja nur diese Bildnummer, wie bei den AirPods auch. Vorher war 13.16, also es ist irgendwie einige Builds später, aber jetzt nicht ein Buchstabenwechsel, also es ist quasi ein paar Änderungen drin. Dadurch ist dann hinten die Bildnummer einfach hochgezählt. So, was haben sie gemacht? Sie beheben das zumindest auf Twitter laut bejammerte Battery Drain Problem. Man hörte ja, dass die AirPods Max wohl teilweise nicht so ganz richtig in den Energiesparmodus gehen. Die haben ja keinen Ausschalter, ne? Gehen aber von alleine in den Energiesparmodus, wenn man die in die Hülle packt oder länger Zeit auf dem Tisch liegen lässt, ungenutzt. Und vor allen Dingen aber das in die Hülle stecken, schaltet sie ja eigentlich sofort in den Standby-Modus. Und das hat wohl in der bisherigen Firmware nicht sauber funktioniert. Man hörte also von einigen Leuten, die AirPods Max dann in der Hülle in die Tasche gepackt haben. Und dann haben sie wieder rausgeholt. Und dann, also einen Tag oder zwei später, und dann sind sie leer gewesen. Und das ist ja nicht normal.
Ja, vor allem ist das ärgerlich, ne?
Genau, das ist natürlich blöd. Gerade für die Schnurlosen, wenn man sie einpackt, dann sollten sie nicht leer gehen. Also auf keinen Fall. Wenn man sie einpackt, sollten sie leer gehen. Eigentlich sollten sie gar nicht leer gehen, wenn man sie nicht weiter benutzt. Dem Hörensagen nach soll das ja, wie gesagt, hat ja jetzt keiner von uns dreien, soll das ja eigentlich auch so ganz gut funktionieren, mit der Ausnahme, dass halt eben wohl manchmal diese Probleme da waren. Und das haben sie wohl jetzt behoben. In dem Sinne, wenn ihr euch AirPods Max geshoppt habt, wartet ab, bis das Update aufgespielt ist. Sorry, das ist mal wieder dieser selbe Kack wie bei den AirPods, dass man das nicht manuell auslösen kann. Ich finde das ja total bekloppt, dass sie da diesen Mechanismus nicht irgendwo mit einem Button ausgestattet haben, dass man sagen kann, mach mal das Update, du doof. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie man die AirPods dazu bekommt.
Ja, da gibt es irgendwelche Tricks, aber...
Ja, jedes Mal was anderes.
Ja, ja.
Das weiß keiner so richtig.
Nee, das stimmt. Ja. Also das ist auch ein bisschen ungünstig. Vor allem, wenn es halt solche Fehler behebt, ne, wie jetzt da oder damals die Noise Cancellation. Ja. Mhm. Das ist dann schon echt unschuldig.
Genau. Ja, in dem Sinne dürfte dann jetzt in der nächsten Zeit bei euch auf den AirPods Max eintrudeln, wenn ihr welche habt. Gut. Machen wir weiter. Damit sind wir durch die Updates auch schon durch. Dann haben wir noch so ein, zwei kleinere Themen. Etwas, wo ich ein bisschen schmunzeln musste und das also mich ein bisschen gefreut habe, auch wenn es jetzt nicht ein Use Case ist, den ich gerade brauche. Aber Apple ermöglicht jetzt den Transfer von Bildern aus iCloud-Fotos zu Google-Fotos. Das heißt also, man kann jetzt quasi das Login-Syndrom über, in Anführungsstrichen, bei Apple überwinden und kann zu Android wechseln, wenn man möchte. Also ich möchte nicht, aber wer möchten sollte. deswegen sagte ich also, für mich definitiv kein Use Case momentan, aber ist natürlich ganz schön, wenn man diese Möglichkeiten aus der Cloud raus hat. Wir hatten, glaube ich, irgendwann letztes Jahr auch schon mal kurz darüber gesprochen, ne, dass das ein bisschen schade ist, dass es da keinen Export gibt für iCloud-Fotos. Und das ist natürlich schön, dass sie das jetzt machen. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt auch umgekehrt kommt. Ne? Also das wäre ja der Wunsch jetzt, dass die neue Freundschaft mit Google da an der Stelle, die sie ja scheinbar hier durch die Corona-Geschichten da geschlossen haben, jetzt auch dann da Früchte trägt und Google dann jetzt auch von Fotos zu iCloud-Fotos den Umzug erlaubt, was dann für die Leute, die von Android zu dem Apple-Ökosystem wechseln wollen, dann natürlich genauso vorteilhaft wäre.
Ja.
Aber wer wünscht sich das nicht? Ne? Also in dem Sinne, danke Apple, wollen wir mal hoffen, Google macht das Ganze auch noch. Gut, dann noch eine kleine Anekdote, und zwar, ich weiß nicht, wisst ihr das, dass in den aktuellen Seriennummern von den Macs zum Beispiel in dem Code drin steht, wo die hergestellt worden sind, wann sie hergestellt worden sind und so weiter? Ja, das ist ja so eine Sache, wenn man sowas wie Coconut Battery benutzt, was ich ja hier schon das eine oder andere Mal erwähnt hatte. Das ist so eine der App, die das kann. Die haben einfach dieses Schema reverse-engineert. Das ist relativ einfach. Das kann man oft schon, wenn man so ein bisschen was Startinformationen hat, relativ einfach machen. Ich habe das tatsächlich vor Ewigkeiten mal für Siemens-Telefone gemacht. Die hatten auch nicht eine Seriennummer, sondern so Customer-Care-Service-Nummern, die man dann am Telefon durchgeben sollte für den Customer-Care-Mitarbeiter, wo man dann alle Einstellungsparameter von dem Gerät quasi auch rausdekodieren konnte. Und so hat Apple das bisher auch mit den Seriennummern bei den Macs gemacht. Also da stecken halt eben viele Informationen drin. Nicht deswegen ändern sie das jetzt, zumindest im Hörensagen nach, sondern weil da ja Fraud passiert ist in der letzten Zeit. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es da so Fraud-Schematas in China gibt, die oder im asiatischen Bereich hat sich das ja wohl sehr etabliert, die so mit nicht funktionsfähigen Geräten, das waren in der Presse verstärkt iPhones, glaube ich, dann dahin gegangen sind und das aber letzten Endes dann aus Schwarzmarktteilen zusammengebaute, nicht funktionale Geräte waren, die generierte Seriennummern drauf hatten. Und da die ja keine Funktion hatten, konnten sie nur über die Seriennummer arbeiten und deswegen haben sie dort dann das im Customer Care dann nicht gemerkt. Die Geräte werden ja dann als Kompletttausch getauscht gegen ein anderes Gerät typischerweise, wenn sie keine Funktion haben und dann haben sie dann erst später in der Fabrik, wo sie die dann alle aufmachen und reingucken, dann gemerkt, dass das Fake-Geräte sind. Und dann halt eben diese Probleme gehabt. Deswegen haben sie bei den iPhones auch schon angefangen, diese Seriennummern zu ändern. Wenn man sich bei den neueren iPhones jetzt seit zwei Generationen oder sowas die Seriennummern anschaut, dann sieht man, dass die jetzt anders sind. Das sind jetzt quasi zufällig generierte Seriennummern. Und bei den Macs ziehen sie das jetzt quasi auch nach. Das heißt also, sie werden da jetzt auch auf zufällig generierte 10-stellig hieß es, glaube ich, Seriennummern gehen in Zukunft. Das ist dann leider natürlich in gewisser Weise ein Informationsverlust, weil ich habe dann schon mal ganz gerne mal einfach hier bei Coconut Battery halt eben draufgeklickt und gesehen, wo das Gerät jetzt herkommt oder was für, was sagt er mir denn hier gerade für den Moment? Hier steht zum Beispiel, dass es am 9. November 2020 hergestellt worden ist. Bei den M1 Macs kann er scheinbar nicht den Ort dekodieren. Das könnte aber noch der neue der Geräte noch geschuldet sein. Aber
so einen Service könnte Apple ja auch anbieten, ne?
Ja, potenziell, aber das müssten sie halt eben wollen. Ne? Das ist halt eben jetzt so ein Ding, das kannst du offline dekodieren und du musst halt eben nur wissen, was die Bits 1, 2 und Bitkombinationen 1, 2, 3, 4 bedeuten und dann weißt du halt eben, das ist diese oder diese Fabrik und dieses Land. Ne? So ist das ja dann kodiert und dann kann man das halt eben schön kombinieren in solche kurzen Identifier. Ja gut, wie gesagt, ich sehe es so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil erstens natürlich immer wieder ganz gerne mal drauf gelinst, aber auf der anderen Seite verstehe ich auch das Problem, was Apple hat, dass wenn man die halt eben quasi erzeugen kann, indem man einfach sagt, ich mache das jetzt so wie der Rechner, den ich hier auf dem Tisch stehen habe, einfach ein paar Nummern weiter, mit denselben Bits gesetzt ansonsten und Produktionsdatum zwei Tage später und so, dann wird das schon stimmen. Also da wird dann der Decoder bei Apple beim Service wird halt eben da auch nur so dekodieren. Und da gab es ja dann irgendwie noch den Trick, das war ja wohl das, was die dann bei den iPhone-Scams gemacht hatten, dass es eine Schnittstelle bei service.apple.com gab, wo man die Seriennummer auch noch gegenwerfen konnte und wenn man eine korrekte hatte, dann gab es da irgendwie eine Response, worauf man schließen konnte, dass das eine korrekte Seriennummer ist. Das heißt also, man konnte quasi die Seriennummer generieren und dann auch noch testen, ob sie korrekt ist. Und dann sind sie damit zum Service gegangen. Ne? Also, um die Geschichte gerade noch rund zu machen. Ja, gut, also werden wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Das ist halt eben ein Fraud-Problem. Das kostet Apple wahrscheinlich wirklich Millionen. Ne? Bei dem Thema damals mit den iPhones hieß es, dass sie da dreistellige Millionenbeträge Schaden schon hatten. Ne? Und das ist natürlich massiv. Und das möchtest du auch nicht. Du möchtest ja, dass Apple bei dir Service macht, wenn du ein Problem hast und nicht super nickelig halt eben dann da überall alles anschaut. Und das wäre nämlich dann die Konsequenz, dass sie halt eben anfangen, ihren Service zu reduzieren oder sowas. Was ja schade wäre.
Bisschen schon, ja. Nicht.
Ja, genau. Ja, gut. Noch eine lustige kleine Anekdote hier. Scott Foster. Ich weiß immer noch nicht, ist er aufgetaucht?
Habt ihr das mitbekommen? Ich weiß es nicht. Nee.
Ich habe seitdem versucht, irgendwie drauf zu achten, habe nichts gesehen. Aber er war irgendwie jetzt wieder in den News diese Tage. Allerdings über eine Old News-Geschichte. Und zwar hat wohl der Chief Technology Officer von Pandora erzählt, dass Scott Forstall 2007 im Sommer oder sowas mit Scott Foster zusammen irgendwie off-Campus, also nicht bei Apple direkt, sondern irgendwo außerhalb Essen gewesen ist. Und das war ja die Zeit, wo die offizielle Redensart von Steve Jobs und auch dann von Apple noch war, Web-Apps sind die Zukunft. Erinnert ihr euch noch dran, dass das ne, so für ein bisschen was mehr als ein Dreivierteljahr oder Jahr grob ne, dann ja tatsächlich so gewesen ist, dass es hieß, Web-Apps ist die Zukunft, ne? Hier HTML5 und dann kam dann das SDK, ne? Und in dieser Zeit ist es halt eben so gewesen, dass diese Jailbreak-Szene ja entstanden ist, ne? Das war der große Bedarf, wo die Leute alle diese Geräte aufmachen wollten, weil die wollten halt eben diese Softwareentwicklung machen, denn wenn man sich das ein bisschen genauer anschaute, wenn man ein jailbroken Device hatte, dann sah man halt eben, dass da genau dieselben Dinge dahinter sind, wie das auch bei einer Mac-App unter OS X der Fall war. Ne? Das ist ja auch alles auf derselben Technologie ne? Mit Xcode und Storyboards und diesem ganzen Kram gebaut gewesen mit Objective-C und den Frameworks unten drunter und so weiter. Und letzten Endes sind halt eben da viele Leute hingegangen, haben das reverse-engineert und haben schon angefangen, ihre eigenen iOS-Apps zu bauen, bevor Apple schon überhaupt gesagt hat, dass sie ein API haben und offiziell zur Verfügung stellen werden. Das kam ja dann, veröffentlicht wurde das, glaube ich, im März 2008, wenn ich mich richtig erinnere, ne, im Frühjahr des Folgejahres und angekündigt, glaube ich, im Herbst, ne, also mit dem Release vom iPhone in Deutschland, glaube ich, oder sowas, ne, Pi mal Daumen, da war das dann schon bekannt, ja. November war das ja dann, also so um den Dreh und bis dahin war das halt eben so ein Riesenspielfeld, wo die Leute mit großer Freude gespielt haben. So, warum erzähle ich das? Scott Forstall hatte dem CTO von Pandora in diesem Gespräch im Sommer 2007 erzählt, dass sie doch, wenn sie einen Headstart haben wollen mit ihrer Pandora-App, ein paar Geräte jailbreaken und dann sich den Kram von der Szene angucken sollen, die das schon reverse-engineert haben. Bis die Apple-Leute in die Pötte kommen. Da war so irgendwie ein Zitat, jetzt auf Deutsch übersetzt, sinnwahrend, aber so mehr oder weniger war Forstall wohl zu der Zeit so ein bisschen angepisst, dass das nicht released worden ist. Lustigerweise auch so ein bisschen was, so eine Hypothese, die ich immer gehabt habe, dass die Apple-Leute die ganze Zeit gesagt haben, ja hier, wir haben das ja mit unseren Tools gemacht und das wird jetzt alles noch so ein bisschen gerade gezogen, dann können wir das releasen. Ne? Und Jobs hat halt eben Verkäufer, wie er ist, nicht irgendwie zukünftige Dinge in Aussicht stellen wollen. Also war der Status quo das, was sie konnten, nämlich HTML5-Apps. Und deswegen hat er das ja auch mehrfach so mantraartig, gebetsmühlenartig gesagt und hat dann nie irgendwie auch nur in irgendeiner Art und Weise kommentiert, ob da was kommen wird und wann. Und dann kam das aber dann sehr schnell. Logischerweise war das alles schon da. Das wurde dann nur noch produktifiziert als Entwicklungstools, bisschen rund gemacht und dann kam das raus.
Ja, ja.
So, und das, ja, lustige Historie gewesen dafür, wie das damals lief. Kann man heute kaum noch nachvollziehen, ne, dass die das Ding ohne Apps verkaufen.
Wahnsinn, ja.
Ne? Also ohne Third-Party-Apps. Ja, ja. Die First-Party-Apps gab es ja natürlich schon. Ja. Ja gut, so viel dazu, kleine Anekdote. Noch eine kleine Zahl, wir unterhalten uns ja auch immer wieder mal über die Streaming-Dienste. Disney Plus hatte jetzt die Tage eine Presseerklärung rausgegeben, dass sie jetzt nach 16 Monaten den 100-millionsten Nutzer registriert haben. Also die wachsen wie bekloppt. Mhm. Das kann man ihnen ja mal so hinstellen.
Das sind ja auch super Produkte, die Disney hat. Also.
Ja, Genau, ne?
Also ich glaube, wir alle drei, wir haben das, ne, oder?
Ja, genau. Ne? Meins ist jetzt auch gerade kurz vorm Renewal, also das wird definitiv nicht abgestellt.
Ich muss zugeben, ich habe es gekündigt. Also es gibt keine neue Staffel von Mandalorian im Moment, also ich habe die zweite schon gesehen und ich habe da nichts geguckt, also ich schaue da nichts. Aber das liegt nicht an Disney, ich gucke auf Netflix ja nichts.
Ja, nee, klar. Ich wollte jetzt gerade auch schon sagen, ich jetzt selber habe jetzt bei Disney Plus auch nicht wirklich was geschaut in der letzten Zeit, aber wir haben halt eben einen wahnsinnig faszinierten Disney-Konsumenten und zwar Töchterchen hier, die ist ja alles rauf und runter am Schauen, was irgendwie für sie interessant ist. Sie hat ja DuckTales alt und neu komplett durchgeschaut innerhalb von kurzer Zeit. Momentan ist er irgendwie Mickey Mouse, alles Mögliche am Gucken. Und die haben halt
Für Kinder großartig. Potenzial. Ne? Ja, klar. Also für Leute mit Kindern absolut großartig. Und vor allem noch zu dem Preis. Ich meine, es wird jetzt ein bisschen teurer, aber ansonsten echt eine geniale Plattform. Und die haben das gut gemacht, gut durchgestartet und kann man nicht anders sagen. Also.
Ja. Vor allen Dingen auch lustig, was sie da so zum Teil produzieren. Oh, jetzt frag mich nicht, wie das genau heißt. Mickys schnelle Renner oder irgendwie sowas guckt sie da momentan. Im Deutschen heißt das, glaube ich, oder irgendwie sowas in der Richtung. Also irgendwie eine Mickey-Maus-Serie, wo die alle Rennautos fahren. Die ganze Zeit. So, immer nur Rennen fahren. Und dann so Geschichten da drumherum. Und mittendrin sind Mini und die andere Dame, die backen dann irgendwie Kuchen. Also irgendwie komisch. Aber sie liebt das. Okay. Ich weiß den Namen gerade nicht genau, aber die Rennwagen-Serie von Mickey Mouse, ja. Also,
was es nicht all gibt.
Ja, genau, da habe ich auch gedacht, ne? Genau so. Und ja, richtig. Ja, gut, aber wie gesagt, sie liebt das und deswegen wird das jetzt auch definitiv erneuert werden. Da könnte ich eher noch Netflix abbestellen als Disney Plus momentan, so für die
Familie. Ja, wenn ich nicht andere in der Familie hätte, die Netflix gucken, hätte ich das auch schon längst getan, weil ich brauchte. Also es gibt dringende Serien, die ich da mal gucken müsste, wo alle immer sagen, hast du nicht gesehen, hier Stranger Things zum Beispiel, ne? Soll super gut sein. Ja, muss ich mir unbedingt angucken, aber wie ich halt so bin, ich nehme mir die Zeit nicht. Ich bemühe mich im Moment immer ein bisschen und zwinge mich auch mal ein paar Sachen zu gucken. Dann denke ich immer so, komm, jetzt setze ich mal vorm Fernseher, jetzt guckst du einfach mal was am Wochenende. Geht die Welt auch nicht von unter und muss nicht immer vorm Rechner hängen oder so. Und ich versuche mich zu bessern. Also die größte Suchtphase hatte ich ja vor 2 Jahren mit Game of Thrones. Da hatte meine Schwester mir die ersten 4 Folgen gezeigt. Und da war ich erst noch ein bisschen abgeneigt. Nee, die ersten 2. Da war ich noch ein bisschen abgeneigt. Und dann, als ich so ein bisschen in den Flow gekommen bin, dass es da sehr viel drum geht, dass man die Charaktere auch hassen muss, dann war ich da voll bei. Und dann habe ich ja Staffel 1 bis 6 komplett durchgeguckt. Innerhalb, glaube ich, von einer Woche. Ne? Ich saß den ganzen Tag nur vor der Glotze. Ich war doch Student, ich hatte Zeit. Und hab mir das gesuchtet. Dann kam Staffel 7 und dann noch Staffel 8. Großartige Serie. Muss ich unbedingt noch mal gucken. Dringend.
Ja, wo wir gerade schon von Serien gucken dran sind. Wer einen erstaunlich guten Backkatalog für meine Historie, meiner Seriengeschichte aus den 80er, 90ern aufgebaut hat.
Ja, Amazon. Die haben total viele alte Sachen, so Knight Rider, A-Team, genau. Alf.
Richtig.
Alf ist großartig.
Genau. Ja. Du hast es mir quasi aus dem Mund genommen. Ich bin nämlich gerade so ein bisschen so, wenn ich Langeweile habe, gucke ich momentan Knight Rider. Bin jetzt gerade bei der dritten Staffel angekommen und lache immer herzlich. Also ich spule immer dauernd zurück, wenn Geturbo boostet wird, gucke mir an, wie die Autos kaputt gehen, wenn sie aufkommen. Das sieht man ja bei den Neuabtastungen, sieht man das ja alles super gut. Ja, also bei den Hochauflösenden. Das wurde ja damals für die kleine Röhre in den 80ern gemacht. Ne? Man sieht halt eben immer, wenn das Auto runterkommt, dass es eigentlich total kaputt geht.
So super geil.
Danach ein Schnitt und dann ist wieder ein
guter. Ja, ich hatte auch so, gibt auch so eine geile Szene in A-Team, da springen die über so ein trockenes Flussbett und vor der Militärpolizei weg. Du siehst, wie sie darauf zufahren, der Wagen fliegt, hat ganz andere Felgen, ja, im Flug, kommt auf, total im Arsch. Du siehst in der einen Szene, der fällt komplett auseinander quasi, der Wagen. In der nächsten Szene, wir fahren ja weiter. Ja. Denkst so, okay, läuft.
Ja, das ist übrigens auch großartig gewesen. Zum Teil, vor allen Dingen in der ersten Staffel, ist das alles ganz billig gemacht gewesen. Ja? Also so das Dashboard mit Panzertape geklebt. Man sieht das in der modernen Abtastung, dass das mit Panzertape geklebt ist. Das haben die damals wahrscheinlich nicht gesehen, als sie das geschnitten haben.
Geil.
Ja? So, obendrauf, da wo man den Michael fahren sieht, sieht man dann so das Dashboard davor so mit Panzertape abgeklebt. Und auch bei den Sprüngen, wo wir gerade dabei waren, man sieht in den ersten zwei Staffeln, sieht man sehr oft, wie sie mit einem Buggy springen, wo ein Gehäuse aus Gummi von dem Trans-Am obendrauf ist. Und wenn sie dann springen, dann knickt dieser Gummi immer um, wenn er aufkommt. Und man sieht dann, wie dieser Gummi so gummiartig wegknickt. Und dann schneiden sie.
Ja, was ich gesehen, großartig. Was ich immer bei Knight Rider viel gesehen habe, sind auch die Rampen, wenn die so auf einmal so zack. Ja, klar. Da siehst du immer in der einen Szene so, ey, da steht eine Rampe, Leute, das sieht man doch so. Genau. Egal, so der fährt.
Er fährt so auf die Rampe zu und dann so Turbo Boost und dann psch, die Rampe hoch.
Das ist super geil, ja.
Genau. Also wie gesagt, die ersten zwei Staffeln sind spürbar schlecht. Die erste ganz schlecht, die zweite besser und die dritte, da haben sie angefangen richtig zu arbeiten, glaube ich. Weil da habe ich jetzt 3 Folgen geguckt oder so und da haben sie deutlich besser gearbeitet als vorher. Da gab es ja auch schon das neue Dashboard, da wird da ja revamped und das ist alles einen ganzen Ticken besser und professioneller geworden, glaube ich. Aber ist schon lustig. Und es gibt noch viele andere Anekdoten. Zum Beispiel, wenn sie schneiden zwischen Michael Knight steigt ins Auto und Michael Knight cruist über die Savanne und dann in dem einen hat Michael Knight das weiße Hemd an und im nächsten Schnitt eine schwarze Lederjacke. Ne? Das ist dann der Typ, der Stuntman, der immer diese langen Fahrten gemacht hat, damit der David Hasselhoff da nicht die ganze Zeit rumgucken musste. Der hatte dann immer diese Haare an, der hat dann auch immer die Stunts gemacht, den erkennst du auch in jeder Stuntszene, yeah. Sitzt er da drin. Ne? Und man sieht den auch. Und man sieht natürlich auch den Typ, der hinten hinter dem Sitz sitzt und am Steuern ist, wenn Kit alleine fährt und solche Geschichten. Du siehst auch die Hand raushängen, wenn Michael aussteigt und sowas. Überall. Ne? Also gerade die ersten zwei Staffeln, wie gesagt, sehr empfehlenswert zu gucken und alleine schon nur an diesen Stellen immer nur zu spulen.
Absolut
und zu
großartig, ja.
Hervorragend, ja.
Also das findest du beim A-Team auch sehr, sehr viel. Das sind auch immer so lustige Sachen. Also das sind ja einfach alte Action-Sachen, ne? Das darf man immer nicht vergessen. Und ich meine, Fehler passieren heute auch noch, ne? Also ich hatte jetzt.
Ja, das sind alles Billigproduktionen.
Also ich habe jetzt.
Man darf nicht vergessen, die ganzen Glenn A. Larson-Produktionen sind Billigproduktionen gewesen. Alles, was wir aus der Kindheit kennen, ist billig, billig, billig gewesen. Aber, da gab es keinen
cool waren sie. Jetzt fehlt nur noch Colt Sievers.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Nee, aber auf jeden Fall hier, A-Team habe ich mir auch vorgenommen und Airwolf haben sie auch.
Okay. Oh,
Airwolf muss ich auch noch gucken.
Airwolf war mal richtig gut.
Und Alf, genau. Alf ist auch super geil. Ich liebe Alf. Alf ist großartig. Mhm. Und
da hat man was vor.
Ja, das ist schon viel. Ja, also das, aber großartig, diese Serien einfach immer nur. Also ich meine, ich mag ja auch Filmfehler. Ich finde Filmfehler immer lustig, ne? Wenn du so Sachen.
Klar. Ich mag
so
Sachen, das
ich hatte
das
nicht. Ich habe gestern noch eine Folge von How I Met Your Mother gesehen. Dann sind sie draußen auf so einer Terrasse und haben alle ihr Whiskyglas in der Hand, ne? Und so und gehen alle rein und die schneiden von draußen nach drinnen und keiner hat mehr ein Glas. So, wo ich mir so dachte, wann, wo haben sie denn auf einmal hin? Ja. So, ist einfach nur großartig, wo man einfach sich so denkt, okay, das hat einfach keinem aufgefallen. Kennen wir selber, bei uns sind das halt Bugs, die wir dann korrigieren können. Die können das eher nicht, dann ist der Film nun mal draußen. Jeder kennt die legendäre Hand in Jurassic Park 1 am Raptor. Ja, wenn der in die Küche reinkommt und hinten siehst du die Hand, die ihn dann hochdrückt. Ja, so jeder kennt, die ist einfach großartig. Aber das gehört halt irgendwie dazu, weiß ich nicht. Das ist schon.
Also bei Star Wars auch, wenn die Stormtrooper so laufen, dann siehst du, wackelt die Kulisse rechts und links.
Echt? Das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er sich im vierten Teil oder im fünften, weiß ich nicht, wo sich einer in die Birne stößt an so einem Tor und haut fast den ganzen Helm weg.
Ja, richtig, genau. Das ist mir auch damals beim Gucken mal aufgefallen.
Das ist auch großartig, ne? Oder du siehst auch in manchen Szenen, wo Obi-Wan, das ist ja aus dem vierten Teil, mit Darth Vader kämpft, siehst du so das Kabel an das Lichtschwert gehen. Also wie das Kabel so daran geht. Großartig einfach nur. Und aber sowas gehört halt irgendwie dazu. Ich finde das einfach schön. Ja. Ne? Ich meine, das macht es halt auch authentisch. Genau. Ne? Irgendwo ein bisschen.
Ja, klar.
Ich meine, das muss man auch wieder dran denken. Star Wars Episode 4, 5, 6 sind auch wieder uralte Filme. Ne? Immer nicht vergessen. Ne? Ich gucke ja auch gerne die Alien-Filme von Ridley Scott. Großartige Filme. Die sind auch 100 Millionen Jahre alt. Ne? Also, wenn man dann einfach guckt, so, die reden ja dann mit ihrem Mutterschiff und der schreibt das dann und sagt das dann und du hörst, also der schreibt einfach wie so ein Nadeldrucker. Also, schreibt der dann, wo ich mir dachte, so haben die sich die Zukunft vorgestellt. Ne? Also, super geil. Ist schon sehr, sehr großartig.
Ja. So, jetzt direkt die Frage: Hast du Heat gesehen?
Heat?
Ja.
Bin ich mir nicht sicher. Vielleicht?
Ja, Film?
Glaub nicht.
Heat mit Robert De Niro und Al Pacino.
Oh, das könnte sein.
Wirklich ein Klassiker. Haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Guck dir den mal an. Super.
Da muss ich echt noch gucken, ja.
Ja, das habe ich, glaube ich, immer noch auf meiner Liste stehen, ja.
Also der ist wirklich, kann ich nur empfehlen. Ist natürlich auch schon, aber trotzdem, der ist richtig gut. Der ist richtig gut gemacht.
Ja, aber wenn die da mitspielen, kann er ja fast nur gut sein.
Ja.
Der ist sogar auf Prime, wenn es der richtige ist, ja. Direkt mal markieren. Ja. Live hier markieren. Oh, der ist sogar markiert, scheiße. Ups. Ja, muss ich gucken unbedingt, ja. Also ja, es gibt halt so nostalgisch krass gute Filme und ich habe jetzt letztens nochmal Goodfellas geguckt und großartig.
Ja, also wenn wir jetzt schon dran sind, der
Pate. Ja, klar, Pate, logisch.
Ich letztlich nochmal mit Freude wieder geguckt, habe ich mir bei Apple jetzt nochmal gekauft in
4K, ja.
Hoher Qualität. Und immer noch großartig. Ich liebe diese Filme.
Aber die sind ja ewig lang. Ne?
Da geht ja, klar.
4 Stunden oder noch länger.
Ja.
So. Ja, genau. Also
ja, wie hier aber der, wie heißt der letzte Scorsese-Film mit De Niro auch und Joe Pesci. Vergesse ich jetzt mal den Namen. Netflix-Produktion, ganz bekannt. War ich extra noch im Kino in Köln. Ich habe mit meiner Schwester auf Englisch geguckt. Den gab es nämlich nur auf Englisch. Der war nämlich noch nicht synchronisiert zu der Zeit. Und
ach, sowas willst du ja auch auf Englisch schauen.
The Irishman, also. Genau. The Irishman, großartig. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, ist wie gesagt Netflix-Film.
Kenn ich noch nicht.
Ist nicht der erste Film, wo Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci alle zusammen mitspielen. Natürlich, wie gesagt, Martin Scorsese und geht sanfte 3,5 Stunden. Ja. Ne? Aber großartiger Film.
Die müssen
noch. Irgendwer hat doch auf dem Oscars oder so, hat doch der, Chris Rock oder so, irgendwer hat gesagt, die erste Folge von The Irishman hat mir gefallen. Ich freue mich schon auf die ganze Staffel. Also, da musste Scorsese auch lachen. Also großartig, ja.
Ja, sehr schön. Ja, gut, da müssen wir, glaube ich, noch mal eine Special machen hier, so Lieblingsfilme und sowas.
Auch,
haben wir genug Material. Den Rausschmeißer haben wir noch. und zwar diesmal Apple im Rausschmeißer, das ist auch mal
untypisch. Oder besser gesagt, Apple hat jemand quasi rausgeschmissen.
Ja, genau, also oder nicht reingelassen.
Ja.
Aber genau, also das kam jetzt die Tage auf Twitter, wurde das so ein bisschen in der Gegend rum kolportiert, dass eine Frau sich darüber beschwert, dass sie bei Apple schon seit Wochen sich nicht bei iCloud anmelden kann. Dass sie halt eben da kontinuierlich seit Wochen immer wieder am Apple-Service gehangen hätte und die hätten ihr alle nicht helfen können und wollten ihr noch nicht mal irgendwie ihr bezahltes iCloud irgendwie erstatten, obwohl sie realisiert haben, dass sie sich da nicht anmelden kann, konnten ihr aber nicht helfen.
Und, wir reden über 6 Monate.
6 Monate?
Oh, das wollte ich nur noch mal kurz hervorheben.
eine sehr lange Zeit, ja. Und also Apple konnte ihr da nicht wirklich helfen. Und als ich mir dann auf Twitter dann den Original-Tweet von der Dame angeschaut habe, habe ich herzhaft lachen müssen, weil die Dame heißt Rachel True. Also so wie das boolische True, das Gegenteil von False, ne? Also die Programmierer kennen es. Und da hatte sie nämlich auch tatsächlich einen Screenshot gezeigt, wie der iCloud Daemon auf dem Mac abgestürzt ist mit einer Fehlermeldung, dass dieses Property nicht True sein dürfte, wo es dann um Surname ging, also den Nachnamen. Und ich weiß nicht, was, normalerweise ist das eigentlich in Objective-C genauso wie in Swift eigentlich schwer, so einen Fehler hinzubekommen, dass also ein String mit einem True drin, also mit einem Text drin, als ein True interpretiert werden kann, was sonst als Text interpretiert wird.
Das ist schon ein bisschen wie sie konfus. Das hinbekommen haben, ist schon fraglich.
Ja, genau. Aber irgendeine krude Geschichte. Manche Entwickler machen bei Apple ja auch schon mal komische Spirenzchen, wenn sie irgendwas bauen. Das kann auch ein Dirty Bugfix oder irgendein Kram sein. Und auf jeden Fall ist das scheinbar dadurch rausgeflogen und der Nachname von der Dame hat also das Problem gemacht. Und natürlich hatte dann irgendwie binnen 3 Minuten jemand drunter geschrieben, dann änder doch einfach deinen Namen bei appleid.apple.com, du doof. aber da ist die Dame natürlich nicht drauf gekommen, aber der Apple Service auch nicht.
Oh, Rachel Ford.
Ja, großartig, genau. Ja, das wär's. Oh Mann, ey. Aber um dem Ganzen was Positives zu geben, sie soll jetzt was aus dem Bug Bounty Programm bekommen.
Ja, genau. Letzten Endes scheint das wohl dann doch zum Entwicklungsteam durchgedrungen zu sein, was natürlich in Eskalationsstufe 3 oder sowas dann auch bei Apple passieren wird, wenn man mit dem Service telefoniert. Und also das heißt, dass das irgendwann bei den Engineers ankommt, ne? Und die Engineers gucken sich das an und fallen dann aus allen Wolken wahrscheinlich. Ne? So, und das wird bestimmt hier auch so gewesen sein. Und dann finde ich es ja schon schön, dass sie ihr dann jetzt eine Bug Bounty angeboten haben, denn sie hat ja nun mal jetzt auch ein schwieriges Beta-Testing gemacht.
Das kann ich ja sagen. In Zukunft
darf sie das bestimmt offiziell immer machen.
Ja, also das kann ich ja sagen. Ey, 6 Monate ohne iCloud, das wäre schon übel, ey.
Ja, also das ist natürlich so eine Sache, klar, ne? Also wenn ich jetzt so ein Crash-Report gesehen hätte, wo drin steht Surname gleich True is invalid, dann hätte ich ja gleich als allererstes meinen Nachnamen mal geändert, ja. Aber da kommt natürlich jetzt ein Nicht-Entwickler vielleicht nicht wirklich drauf, ne? Das muss man ihr dann definitiv an der Stelle lassen. Nicht. Also ich möchte sie da jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, sondern einfach nur darstellen, wie sowas schon mal ungünstig
ist. Für uns klingt das total logisch. Aber wie gesagt, wenn man keine Softwareentwicklung macht, dem sagt vielleicht sogar True oder False so einfach nicht mal, was das andere Werte sind. Und da kommst du nicht drauf. Also, aber eigentlich auch ein bisschen schade, dass der Apple-Support nicht drauf kommt, wobei das werden auch nicht unbedingt Entwickler sein, ne? Und genau da ist der Rattenschwanz. Hätte direkt einen Entwickler dran gehabt, hätte direkt gesagt, ja, dann nennen sie sich erstmal irgendwie, keine Ahnung, Schmidt mit Nachnamen. Wir sagen ihnen, wenn wir das hier fixt haben, dann können sie das wieder ändern.
Ja, genau. ja, schon eine lustige Geschichte, aber immerhin haben sie es jetzt rausgefunden.
Das war auf jeden Fall gut.
Damit werden wahrscheinlich bald alle wieder glücklich sein. Mal gucken, ob sie dann auch im Bugfix-Release dann ihren Namen erwähnen an dem Bug und dann sagen, hier, danke an
Ray. Ja, und Wochen drauf meldet sich einer, der False heißt, dann kann ich nicht mehr.
Dann sollten die beiden heiraten.
Ja, das auf jeden Fall. Ah, sehr schön. Das ist ein guter Rausschmeißer.
Ja, gut. Sehr schön. Ja, dann sind wir dieses Mal ein bisschen schneller durchgekommen. Wahnsinn, wir sind da gerade mal bei 1,39 hier jetzt gerade bei uns. In dem Sinne, ja gut, nach den letzten 2,5 Stunden Kloppern, die wir so die letzten Male rausgehauen haben, auch mal ganz angenehm, nehme ich mal an. Und ich würde sagen, Tür zu, oder habt ihr noch was? Ja, gut, dann in diesem Sinne, wie so üblich, ein wunderschönen guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr das zu Ende hört.
Das ist schon an wie bei der Truman Show.
Folgt uns doch. Truman Show. Ja, gut, ich sag das so. Also. Ja, aber ne, also denkt bitte dran, folgt uns, liked uns, mögt uns und subscribt uns. Apropos, das muss ich noch gerade erzählen, in iOS Beta 14.5 in der Podcasting-App wurde das Subscribe von Podcasts jetzt auf jetzt habe ich vergessen, was es genau hieß, Favorite umbenannt. Okay. Follow, Entschuldigung, ja, Follow war das neue okay. Wort. Also von Subscribe auf Follow umbenannt, denn Apple hatte wohl irgendwie rausbekommen durch irgendein Questionnaire oder sowas, dass die Leute annehmen, dass Subscribe bedeutet, das kostet Geld.
Hm. Ja.
Also gar keine so schlechte Sache, das umzubenennen, weil ne, ob Follow oder Subscribe, kommt letzten Endes auf selbe raus. Ne? Also followed us oder liked us oder was auch immer. wir werden uns freuen, so wie bei jedem. Und ja, schaut uns auf YouTube, wie üblich auch noch in der Videoversion. Und ja, wie so üblich würden wir uns freuen, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin sagen wir tschüss.
Ja, schönen Abend oder tschüss zusammen.
Ja, schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.